Mes chers Mesdames et Messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast.
Hallo Schari.
Hallo Franzi.
Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und solltet ihr diesen vielleicht gerade über Spotify hören, dann freuen wir uns extrem über eine Bewertung von euch, beziehungsweise so diese Sternchen, ne? Mhm. Gerne mal ein Sternchen reinpacken.
Ja.
Also ein höheres Sternchen, nicht nur, also wenn es die Auswahl zwischen 1 bis 5 gibt.
Immer bitte das meiste wählen.
Nicht die 1, die 5.
Bitte die 5.
Ja, aber das gleiche gilt auch für alle, die uns gerade über Apple Podcast hören. Gerne eine Bewertung, hier ja schriftlich möglich, mit
sehr, sehr gerne.
Mit Worten, ne? Oder dann mit Sternen, auch hier wieder die höchste Sternauswahl bitte auswählen. Und da freuen wir uns wirklich sehr drüber und vor allem Abos sind für uns sehr, sehr wichtig. Das wäre tippitoppi, das ist quasi, wenn ihr es so sehen wollt, liebe Gäste, ein Ostergeschenk von euch. Für uns.
Ah, stimmt. Aber die, also es ist ja jetzt nicht so, als würden nur wir davon profitieren. Unsere Gäste bekommen ja dann auch immer eine Benachrichtigung. Yeah. Eine Benachrichtigung, wenn sie wenn wir eine neue Folge releasen.
Genau. Ding, ding. Ja. Macht es dann.
Ist doch super. Win-win für alle.
Ja. Schön, wie du es verkaufst.
Danke.
Ich sehe immer nur.
Das wirkte so wie betteln. Bitte gib uns die Sterne und die Abos und so. Nein, ihr habt auch was davon.
Ja, also, es würde uns wirklich richtig doll rühren, vielleicht so sehr rühren, dass wir sogar Taschentücher brauchen.
Und das ist jetzt Franzis Art von Überleitung, um auf unser eigentliches Thema zu sprechen zu kommen.
Ja, weil Taschentücher brauchen wir heute alle. Mhm. Nicht nur du, nicht nur ich, sondern alle, die zuhören. Alle zwei, die zuhören, brauchen heute Taschentücher. Wir sprechen nämlich über die traurigsten Tode in der Disney-Pixar-Filmgeschichte.
Ja. Und da müssen wir jetzt auch echt mal eine Triggerwarnung aussprechen.
Eine wirklich ernst gemeinte. Also wir lachen jetzt gerade, weil wir aber auch versuchen, das Emotionale zu kompensieren.
Ja.
Aber es wird emotional.
Ja, weil wir haben schon bei der Recherche gemerkt, dass wir einfach sowas von emotional wurden und jeder so in seinem stillen Kämmerlein geheult hat, was das Zeug hält. Weil wir gucken ja immer nochmal in die bestimmten Filme rein und in Filmszenen und hier und da. Und dann kamen die Emotionen hoch noch und nöcher. Mhm. Unsere armen Männer.
Ja, wirklich. Was hat dein Mann gesagt?
Ich weiß nicht mal, ob das so das Richtige ist, was wir hier machen. Weil es uns doch so emotional immer sehr aufbauscht.
Ja.
Oder mitnimmt, ja.
Naja, aber auch gerade so eine Folge.
Ja.
Ist halt wirklich, ne. Also wirklich, wenn ihr gerade so dieses Gefühl habt, nee, heute bin ich eh schon sehr emotional, dann überlegt es uns euch vielleicht nochmal, ja. Vielleicht ist dann an einem passenden Moment zu hören. Oder ihr möchtet einfach auch mal die Emotion rauslassen. Ich kenne ja auch so Tage, wo man einfach auch mal, was heißt ich, wir kennen ja auch mal so Tage, wo man auch gerne einfach mal richtig heulen möchte,
ja, ne,
um sich mal so reinzuwaschen und einfach mal alles rauszulassen.
Ja.
Dann ist das heute hier eure Folge.
Ja. Ne?
Wir sind für euch da.
Voll. Vor allem, weil man ja Disney normalerweise immer so mit, keine Ahnung, Freude, Humor, Feuerwerk assoziiert und mit dem typischen glücklich bis ans Lebensende Märchen. Aber
das Lebensende kommt manchmal ziemlich zeitig schon.
Richtig. Weit gefehlt, liebe Gäste. Jeder Disney-Fan weiß nämlich, dass es auch genauso viele traurige Momente gibt.
Ja.
Eigentlich echt doll viele emotionale Momente.
Also ich verbinde Disney Pixar gerade heute nur noch mit Tod. Einfach weil wir uns halt einfach so darauf vorbereitet haben. Ja, ne?
So sehr, dass wir diese Folge sogar splitten, weil wir gemerkt haben, okay, es gibt traurige Tode, es gibt krasse Tode oder was haben wir noch gesagt?
Traumatisierende
Tode.
Ja.
Also da könnt ihr euch auch auf irgendeine weitere Folge irgendwann mal freuen. Aber ja, heute halt wirklich nur die traurigen.
Tode, die uns glücklich zurückgelassen haben.
Oh,
ne? Also die uns einfach zufriedenstellen, wo wir sagen, ja!
Ja!
Sie ist tot. Gibt's auch.
Mhm.
Ne? Aber immer alles wichtig für die Geschichte. Und egal ob Tiere, imaginäre Freunde oder Menschen, versunkene Schiffe, Intrigen oder einfach nur aufgefressen, wir haben uns unsere besten, aber auch traurigsten Tode zusammengesucht.
Ja.
Aber was Buntes gibt es natürlich heute auch. Was Buntes und was Schönes haben wir nämlich heute in den Disney-News für euch.
Ach so.
Was denn?
Ich muss weiterreden.
Du kannst weiterreden, wenn du möchtest.
Ich dachte gerade, jetzt wird irgendwas eingeblendet, aber das war ja nur die...
eingeblendet? Was? Genau. Das ist ja noch der Podcast. Das Fernsehformat, wo wir gerade in Verhandlungen sind, das kommt erst später. Da werden dann Dinge eingeblendet.
Ich weiß nicht, was mit meinem Kopf gerade war.
Naja. Aber bevor wir uns hier alle wirklich gemeinsam... Wir kommen auch gleich zu dem Part, warum wir heute etwas ausgelassener sind. Bevor wir uns hier alle gemeinsam in den Armen liegen vor Trauer oder auch vor Freude, gibt es wirklich wahnsinnig viel zu erzählen, weil wir hatten nämlich eine kleine Aufnahmepause.
Ja, wir haben uns lange nicht im Studio gesehen.
Ja, davon habt ihr, liebe Gäste, gar nichts mitbekommen, weil wir natürlich wissen, wie unser Rhythmus ist. Ne? Wir arbeiten ja schön mit Vorbereitung und wollen ja eigentlich so gut wie nie eine Folge ausfallen lassen. Und deswegen wird jetzt dieser Personal Talk etwas ausufern.
Der eine mag's, der andere nicht.
Ja, stimmt. Es ist halt, ja, tatsächlich. Ne? Manchmal kriegen wir auch Nachrichten, boah, das ist so viel Gossip und ja, so.
Aber ich habe gestern, hab ich erzählt, war ich mit Freundinnen essen und dann hatten wir auch darüber gesprochen und die eine war so, ey, am liebsten würde ich, dass der Podcast nur über diesen Pre-Talk geht.
Kein Problem.
Und die andere meinte auch, nee, super, wenn es lang ist, ist schön. Und wenn es dann zu Disney kommt, noch schöner.
Ja.
Aber ja, also keine Ahnung. Das ist eine gute Frage mal an die Gäste. Das würde mich interessieren.
Ja.
Labern wir zu viel drumherum? Oder ist das...
Nee, du musst sie anders... Nee, das ist, da kommt zu viel Negatives dann direkt. nee, aber sagt es uns gerne und mich würde auch mal interessieren, wir hatten ja letztes Jahr eine Folge Behind the Podcast, wo wir ja so ein bisschen über uns gesprochen haben und der Weg auch zum Podcast. Habt ihr da dieses Jahr zum Beispiel auch Bock drauf? Ne? Weil es hat sich natürlich innerhalb von einem Jahr wahnsinnig viel bei uns entwickelt. Mhm. Nicht nur privat, sondern ja auch beruflich, wo ja der Podcast mit reinfällt.
Und freundschaftlich vielleicht auch?
Ja.
Un petit peu.
Un petit peu. Aber sagt es uns gerne, ob ihr da vielleicht auch wieder so eine private Folge von uns haben möchtet. Weil wir sind, wie gesagt, in der Folgenplanung und wir machen das sehr, sehr gerne. Immer alles möglich, was ihr uns an Themen vorschlagt.
Richtig.
So. Und jetzt habe ich hier mal was vorbereitet. Und zwar sprechen wir jetzt über 1, 2, 3, 4 kleine Themen, die alle quasi mehr oder weniger so mit M beginnen. Also wir sprechen über Moon Knight, wir sprechen über Morbius, wir sprechen über unsere Marvel Party und wir sprechen über meine Fresse, was hat der für ein Problem, Will Smith?
Aber, ach so.
Wegen meine Fresse, ja.
Aber du kannst auch Will Smith machen. Jetzt verstehe ich in den Notizen hier, wir haben ja hier so einen Anfangsleitfaden und da steht nämlich Will Smith.
Ja.
Oh, ich habe den Gag nicht verstanden.
Die vier M's.
Aha.
Aber es macht keinen Sinn, weil Will ja. weh. Und es hat so gut reingepasst.
Ja, okay, aber es ist halt auch ein umgedrehtes Weh. Ist doch.
Wow, stimmt.
Ja.
Ja, verrückt.
Jetzt verstehe ich den Gag. Jetzt ist er in Ordnung.
Ja. Und wusstest du, die Kinder von Will und Jaden heißen ja Willow.
Und Jada
heißt sie und er heißt ja Jaden. Ja.
Genau.
Und ich wusste nie, dass das...
Ach du spinnst. Oh, da muss man schon echt blind sein.
Blind und dumm.
Taub und alles.
Das ist so krass, ich habe das irgendwo gelesen und ich dachte so, ist ja krass, Willow und Jaden?
Okay, wow.
Die Kinder von Will und Jada? Fand ich krass.
War das jetzt vor kurzem der Aha-Moment?
Ja, oh, glaubst du vor 2 Wochen.
Ist ein Ding, dass ich gar keine WhatsApp von dir bekommen habe. Zu jedem Thema bekomme ich eine WhatsApp oder sie von mir und das erschüttert mich.
Ja, ich war letztens bei Penny, bin ich losgefahren, kurz vor Ladenschluss. Weil es bei Penny ja zu Ostern immer diese Oster-Best-Moments gibt oder irgendwie sowas halt. Dann hatte ich in einem guten alten Prospekt so Kartoffelblümchen gesehen.
Das war mir schon suspekt, dass sie die in einem Prospekt entdeckt hat. Okay.
War aber auch online, war ein Online-Prospekt. Auf jeden Fall habe ich diese Kartoffelblümchen gesehen. Das sind so eine Art Kroketten. Eigentlich sind es nur Kroketten.
In Kartoffelblümchenform.
Und ich habe so ein Hyper gerade auf Kartoffeln, dass ich dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, warum gebe ich dir so eine Information? Ja, wir hatten irgendwie Sprachnachrichten ausgetauscht und dann meinte ich zu dir, boah, ich habe auch, nee, du hast Appetit auf Caesar Salad gerade ganz doll. Genau. Habe ich gesagt, ach verrückt, ich liebe gerade total Kartoffeln. Ey, und bei Penny gibt's gerade so eine Kroketten. Ja, aber der Laden macht auch gleich zu. Ich glaube, ich fahre da trotzdem jetzt nochmal hin. Mein Mann neben mir, was, du fährst da hin? Ich so, ja, natürlich. Und bin ich wirklich hingefahren und Shari war dabei. Ich habe einen richtigen Live-Ticker gemacht.
Der Kartoffelblümchen-Kauf-Live-Ticker. Ey, ich kann euch nichts Spannenderes empfehlen. Ja. Das war krass.
Weil es gab nämlich auch einen ganz krassen Spannungsbogen auf einmal, ne?
Oh, da kippte die Stimmung kurz vor knapp, weil das Fach war leer. Das Fach, weshalb sie überhaupt abends noch losgefahren ist, um sich die Kartoffelblümchen zu kaufen, war komplett leer. Ja. Alle weg. Aber ich kann euch alle beruhigen. Happy End. Irgendwo lag noch eine Tüte rum.
Ja, weil das war ein bisschen weiter oben. Und ich habe wirklich, ich gebe ja immer sofort auf. Mm. Ne? Ich sehe es, hat keinen Sinn. Und dann habe ich Shari direkt schon, nee, es gibt's nicht mehr. Die sind wirklich, bin ich wirklich dafür hergefahren und es gibt keine.
Und da musste ich leider doll lachen, auch in dem Chat, weil ich es wirklich witzig fand.
Und dann habe ich mich so hochgestreckt und dann eine einzige Tüte noch. Mm. Und ich war so glücklich. Ja, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so glücklich war. Mm. Und dann habe ich die gekauft. Habe aber fast Ketchup vergessen. Habe ich aber auch noch geholt. Und was habe ich dann an dem Abend gegessen?
Was anderes.
Eine Stulle.
Und ich meinte, Mensch, wie waren denn deine Kartoffelherzchen da oder Blümchen? Yeah. Nee, die habe ich noch nicht gegessen. Ich dachte, hä? Wer fährt denn abends los, um es dann nicht gleich zu essen?
Ja, aber das Ding ist, ich hab's jetzt.
Ja.
Ich
besser
hab's jetzt
haben
da.
Als brauchen.
Genau, und dann konnte ich direkt noch ein schönes, billiges Butterstück kaufen, was ja auch gerade schwierig zu kaufen ist. Ne? Kostet alles 3 €. Deswegen hat es schon Sinn gemacht. Und dann habe ich Stulle mit Käse gegessen.
Stulle mit Brot.
Ja, Stulle mit Brot.
Schön.
Mag ich auch gerne.
Schöne Geschichte.
Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Kommen wir mal zu Moon Knight.
Ja.
Wir hatten nämlich ein Date mit Oscar Isaac.
Ja.
Das war so das erste Event für uns nach langer Zeit. Ne?
Ja, seit November. Ne, da war unser letztes, glaube ich, Encanto in München. Ja. Und wir waren beide eingeladen, plus eins. Das heißt, wir konnten, eine lange Zeit war Franzi immer meine plus eins. Aber Franzi hat es geschafft.
Ich hab's geschafft.
Sie bekommt jetzt eigene Einladungen von Disney. Das heißt, wir konnten beide plus eins kommen. Und das heißt, wir haben unsere Männer mitgenommen. Das war richtig cool.
Ja.
Wir hatten so ein Vierer-Date im Bode-Museum, was ja das krasseste überhaupt war. Dass es einfach so eine geile Location war. Und dort wurden exklusiv die ersten beiden Folgen von Moon Knight gezeigt, wo es die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bei Disney Plus gab. Und wer war da? Oscar Isaac.
Das war krass.
Das war richtig krass.
Kennt ihr vielleicht von Ex Machina? Auch ein wahnsinnig toller Film. Mhm. Oder von Star Wars natürlich.
Genau.
Ne? Und Dune.
Ja.
Und wir sind ja beide große, wir können nicht sagen große Dune-Fans, sondern Dune, der neue Film von Denis Villeneuve-Fans.
Genau. Richtig.
Weil davor hatten wir mit dem ganzen Universum tatsächlich nicht so viel zu tun. Boah, war das schön. Also einmal das Setting natürlich.
Ey, es war so krass.
Das war so, wir haben uns gefühlt wie nachts im Museum.
Ja, wirklich. Es war so geil. Das wie passend auch einfach, weil, okay, da müssen wir ja schon inhaltlich ein bisschen erzählen, ne?
Ja, die können wir ja machen.
Wie
jetzt
heißt
sind
er
ja,
denn nochmal? Steven?
Genau, er heißt Steven Grant.
Genau, und er arbeitet in einem Museum.
Richtig,
im ägyptischen Museum in London.
In London, korrekt.
Genau. Und deswegen fand jetzt diese ganze Veranstaltung auch in einem Museum statt. Was im Pergamon-Museum wäre natürlich noch ein Premium gewesen, aber wer weiß, warum das nicht ging.
Ja,
aber gut, im Bode war, ne, wollen wir jetzt müssen meckern auf hohem Niveau.
Genau, in London war es tatsächlich auch in einem ägyptischen Museum.
Echt, ja?
Also die
das
haben ja richtige Europatournee gemacht und das war, also wir und London hatten die geilsten Locations mit, weil ich glaube in Spanien war das nur im Kino.
Ja, okay, das ist ja langweilig.
Ja, aber das war richtig cool und genau, hat total gepasst, was wir ja vorher noch gar nicht so richtig wussten eigentlich, ne? Vom Trailer hat man jetzt gar nicht so viel erfahren, wann, als wir die Serie gesehen haben, war so, ach, deswegen sind wir hier.
Richtig.
Wir sind dann aufgestanden und haben gesagt, Leute, das macht es Sinn. Nein, natürlich nicht. Er spielt Steven Grant. Der wird von massiven Schlafstörungen geplagt und findet sich immer wieder an verschiedenen Orten wieder und hat immer so Fetzen von Erinnerungen und weiß überhaupt gar nicht richtig, was das ist. Und er findet dann ziemlich schnell heraus, dass er eigentlich ein Söldner namens Mark Spector ist, der an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet.
Mhm.
Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil das halt auch so eine Serie ist, die auch wirklich auf sowas mal aufmerksam macht.
Mhm.
die da wirklich komplett mit eintaucht und was auch recht neu ist, finde ich, ne, weil sonst so bei den Marvel-Serien und Filmen hat man sowas immer so ein bisschen so wahre, ich sag mal so wahre Probleme, wahre Krankheiten so ein bisschen vermisst.
Voll. Guck mal, wie bei Thor, ne? Also das gab schon viele Anzeichen bei denen, ne? Also bei Hulk und sowas, wie der abhaut und sie ja leiden alle. Thor, posttraumatische Belastungsstörung,
total.
Aber sowas von.
Ja, ja.
Und das wird also so lapidar abgetan. Ich meine, okay, das ist jetzt natürlich, man könnte jetzt richtig krass deep da gehen, aber ist ja auch Quatsch, das ist ja nicht das Ziel von Marvel, das ist ja, soll ja Unterhaltung pur sein. Aber deswegen ist es echt ganz cool, dass es so auf diese Art mal thematisiert wird.
Richtig. Und der hat nämlich auch außergewöhnliche Kräfte, die ihn dann zu Moon Knight machen. Das hat auch alles mit dem ägyptischen Mondgott Gnushu zu tun, den man dann halt da auch immer mal sieht. Und also wie gesagt, es gibt verschiedene Persönlichkeiten und dann halt auch noch Moon Knight. Und dann kommt natürlich auch noch ein Bösewicht dazu, gespielt von Ethan Hawke.
Ja,
und
sau stark.
Es ist, wir wollen gar nicht so viel verraten. 6 Folgen wird es ja geben. Schaut euch die, wie ihr auch möchtet, gerne an.
Also ich
am
war
Stück
richtig,
oder
also voll. Ich war richtig, also so unbequem die Stühle da waren.
Ja, wow, das war wirklich
schon echt hart.
Traurig.
Aber es hat so Bock gemacht, das zu gucken.
Ja.
Vor allem, dann saßen wir da und dann saß der genau vor mir auf dem Stuhl.
Für wenige Sekunden.
Na und? Ich hab ein Video davon.
Ich habe ein Video davon.
Das war cool.
Das war wirklich cool. Ne? Ja.
Ja.
Ja. Dann ist er auf die Bühne gegangen und hat alle nochmal begrüßt und das war auch. Der ist halt auch lustig. Der ist humorvoll.
Ja.
Ist ein toller Gentleman, wie man das jetzt auch schon gesehen hat.
Ja.
Und ich finde halt auch verrückt, dass er im Original spricht er als Stephen Grant mit einem britischen Accent und als Mark Spector mit einem amerikanischen.
Mhm.
Und jetzt stell dir das mal im Deutschen vor.
Berlinern und nicht Berlinern?
Nee, so sächsisch und vielleicht berlinerisch oder so. Ne? Also auf Deutsch macht es voll Sinn, das alles zu gucken. Ich gucke das auch komplett nur auf Deutsch, weil ich es sehr schwierig finde.
Sehr hart. Wir haben es im Original Version geguckt und es war halt ganz krass British-English, aber es war schon extrem. Also das war schon schwierig.
Ja, fand ich
Nun
auch.
Konnte man dem Plot zum Glück auch so folgen. Also das war schon
durch
sehr schlüssig.
Durch die Bilder auch.
Durch die Bilder. Es war schon sehr schlüssig, aber ich werde es auch auf Deutsch weitergucken, wenn alle Folgen raus sind.
Ach ja, ich fieber ja sehr auf den Mittwoch, also wir nehmen ja gerade ein bisschen Zeitversetzt auf. Ich fieber sehr auf die dritte Folge hin, die dann jetzt rauskommt, weil wir ja nur die 2 gesehen haben und ich richtig Bock habe,
weiterzugucken. Ja, nee, ich nicht. Ich muss warten, bis alle raus sind, sonst, ich will selbstbestimmt gucken können.
Aber man muss ja nicht mehr so lange warten. 6 Folgen wird es ja insgesamt erstmal nur geben. Und es ist halt, um euch nochmal so ein bisschen was zu geben, es ist so ein Mix aus Die Mumie, Nachts im Museum, Venom und Indiana Jones.
Voll. Ne? Richtig, so ein richtiges Abenteuerding.
Ja.
Ey, das ist doch fast schon ein Schari-Pari-Tipp hier.
Stimmt, hast recht.
Also dann, finde ich, sollten wir jetzt aber auf jeden Fall mal auch den Kuhlmann hier einblenden.
Okay.
Der Schari-Pari-Tipp.
Und ich muss auch noch dazu sagen, ne, es ist was Neues. Also wenn ihr davor noch nicht so im Marvel-Universum angekommen seid und ihr habt vielleicht auch, denkt euch, ja super, jetzt muss ich da diese 30.000 Filme erstmal nachschauen und die Serien, müsst ihr nicht.
Mhm.
Ich finde, man kommt da super zurecht, wenn man keine Vorkenntnisse hat.
Nein, voll, ne? Weil das ist auch nicht hat auch keine Relevanz fürs MCU tatsächlich, so hart sich das anhört, aber ist so. Das ist ja nun wirklich so.
Ja.
Ich meine, alle anderen Serien, Loki, WandaVision. Also wenn du WandaVision nicht geguckt hast, dann eine Brustmahlzeit, würde ich da sagen.
Aber ich weiß auch nicht, ob Hulk wichtig eigentlich fürs MCU ist. Hawkeye.
Hawkeye, ja.
Ich habe gerade die Bewegung von einem, ich weiß
das
nicht, was es war.
Tabu hier. Pantomime.
Ich weiß nicht, ob Hawkeye eigentlich wichtig für, weil da bin ich bis über die 2. Folge nicht hinausgekommen. Das habe ich nicht geschafft. Das hat mich echt nicht gecatcht, leider.
Ja.
Anders bei Moon Knight.
Ja.
Deswegen schaut gerne, nicht nur rein,
schaut
durch
es an,
und sagt uns gerne, wie ihr es denn gefunden habt.
Ja, und jetzt kommen wir aber mal zum nächsten M, weil Franzi Da war ich schon auch ganz schön neidisch. Ein bisschen, ein bisschen. Durfte ein Interview führen und zwar nicht via Zoom, wie wir es jetzt in den letzten 2 Jahren irgendwie immer gemacht haben, sondern wirklich in Persona.
Mit einem echten Menschen.
Mit einem echten Star.
Ja, ja. Morbius ist in den Kinos gestartet und dafür war der Hauptdarsteller und Hollywood-Star und oh mein Gott, wie heiß ist der eigentlich? Jared Leto war in Berlin. Ich habe ihn zum Interview treffen dürfen, weil ich ja für RTL hauptberuflich arbeite und es hat sich keiner gefunden, der das Interview machen wollte.
Das gibt's doch nicht.
Ja, man muss zum Hintergrund auch noch immer mal sagen, es waren halt, wie lange waren's? 4 Minuten, ne? Glaube ich, hatte ich gesagt. Ja. 4 oder 5 Minuten. Und das ist immer ziemlich schwierig, da in ein Gespräch reinzukommen. Ne? Und deswegen, alle Kollegen waren irgendwie krank, da habe ich gesagt, komm, mache ich. Das kriege ich hin, das ist kein Ding. Mache ich ja ab und zu. Und ja, Hotel de Rome war es soweit. Ich war sehr aufgeregt, aber auch einfach nur, weil das eine neue Situation wieder war. Weil es eben nicht Zoom war, weil es wirklich mit ordentlich anziehen war, mit richtig irgendwo hinfahren. Das war echt aufregend. Und dann hatte ich da diese 4, 5 Minuten mit ihm. Das, ich war ein bisschen ernüchtert danach.
Ne? Warst nicht ganz so glücklich.
Ja, um es mal noch positiv auszudrücken. Weil, ja, es ist halt, ne, die Stars, wenn die Interviews geben, machen das natürlich im Minutentakt. Das ist immer schwierig, die haben keine Ahnung, wer da so richtig kommt. Ne? Du wirst natürlich vorgestellt, aber letztendlich ist dem das auch wurscht. Und er war halt auch so am Anfang ein bisschen abgelenkt, was mich so ein bisschen gestört hat. Er hat erst so ein bisschen auf sein Handy geguckt und es hat lange gedauert, bis wir warm geworden sind. Und das war komisch für mich, weil ich normalerweise immer gerne so direkt so Icebreaker drin habe und ja dann auch versuche irgendwie so humorvoll zu sein. Das hat überhaupt nicht.
War ihm egal.
Weil irgendwie meine Einstiegsfrage war, er spielt den Dr. Michael Morbius, der versucht halt so ein Heilmittel zu finden, um es mal ganz kurz zu machen, und der verwandelt sich dann halt quasi in so einen echten Vampir. So, und dann habe ich halt ihn gefragt, ey, also Fans von dir haben halt diese krasse Theorie, dass du wirklich ein Vampir bist, weil du halt auch einfach nicht alterst und schon gefühlt seit Jahren auf dieser Erde wandelst. Und dann hat er nur mich angeguckt und dann dachte ich schon so, oh Scheiße. Ja. Yes. That's true. I'm a vampire. Und ich war so, ist das ja, wie reagiere ich denn jetzt darauf so? Weil es einfach so hart trocken war. Und dann meinte ich nur so, ah, okay, krass, also ist das dein Film, ist so eine Biografie quasi von dir. Und dann hat's so langsam angefangen, aber es war sehr schwierig.
Schade. Der hatte vielleicht einfach wirklich keinen Bock. Ja. Oder er hat eine Rolle gespielt, weil allein wie er auch über den roten Teppich abends, der ist ja da förmlich rüber geschwebt. Ja. Also das wirkte, vielleicht ist das auch alles irgendwie so eine Art Rolle, die er spielt. Keine Ahnung.
Aber es war ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Es hat auch bis in alle Sendungen dann geschafft, das Interview, was natürlich für mich dann auch immer wichtig ist. Aber der Film ist halt auch echt wirklich richtig schlecht.
Das tut mir wahnsinnig leid.
Also ich habe mal vorhin noch bei IMDb geguckt, der hat bei der User-Bewertung 5,2. Der war teilweise bei 4,6.
Niemals.
Doch, wirklich. Was? Und bei den Kritikern hat er 35. Also
ach,
er ist rot.
Du meine Güte.
Er hat einen roten Stern.
Ach du, oh, ich würde gerne richtig böse Worte gerade nehmen. Aber tun wir hier
nicht. Nein. Emil hört ja zu.
Ach,
unser kleiner Hörer, der Geburtstag hatte. Happy Birthday, nochmal nachträglich. Und ich hatte ja den Film gesehen an dem Vormittag vom Interview und hatte dir ja dann direkt schon gesagt, das war nichts.
Schade.
Nee, mir ist einer eingeschlafen. Ich war froh, dass ich meine Schnitten dabei hatte, damit ich mich ein bisschen unter... Es ist schwierig und es ist so traurig und es ist halt auch kein richtiger Marvel-Film. Das muss man nochmal dazu sagen. Disney hat damit nichts mit großartig zu tun,
wieder, ne?
Weil es wieder Sony ist. Es ist wie bei Spider-Man, es ist wie bei Venom. Es ist halt komplett im Sony-Universum. Ich weiß nicht, was da schief läuft, aber auch die Venom-Filme, obwohl ich den ersten ganz cool fand.
Den fand ich auch cool, ja.
Die finden ja keinen Anklang so richtig.
Ja.
Ne? Und bei Morbius muss man wirklich sagen, die Geschichte, das ist nichts Neues.
Okay.
Es ist wie immer alles. Dann spielt da wirklich, muss ich ganz ehrlich böse jetzt sagen, irgendeine Frau mit, die ihm dann hilft. Und ich denke so, sind wir nicht schon ein Stück weiter, dass die Frauen ein bisschen mehr machen dürfen? Also es ist wirklich nur so Beiwerk. Und dann halt auch die Bösewicht-Geschichte, die sich involviert. Das ist so absehbar, es ist so lame.
Okay.
Die Effekte sind nicht gut. Und deswegen zu Recht leider von den Kritikern zerrissen.
Also, kein Schari-Pari-Tipp.
Nein, dann bitte 12-mal Moonlight angucken. Jede Folge doppelt. Ja, so, jetzt kommen wir zu meine Fresse. Rennen. Was hast du für ein Problem, Will Smith?
Nein, was war so mit der Marvel
Motto Party? Oh, die Marvel Motto Party, oh mein Gott.
Oh, voll traurig.
Das Beste habe ich, wollte ich überfahren. Ja, Marvel Motto Party.
Endlich hat sie stattgefunden.
Ja.
Ja, liebe Gäste, das war wirklich ein Kracher.
Also,
das war richtig witzig und wir wollten uns ja gegenseitig überraschen mit unseren Kostümen und das war dann wirklich auch so, als wir dann bei Franzi und Paul alle ankamen, wurden wir in Zimmer verfrachtet, sodass keiner keinen gesehen hat. Mein Mann und ich waren im Schlafzimmer, die anderen beiden, die noch eingeladen waren.
Adam und Ramona.
Ach, wir nennen sie bei Namen.
Ja, doch schon. Ja, ja.
Hallo Adam, hallo, hallo Ramona. Ramona.
Ramona.
Ja, ich hab schon wieder einen Ballmund. Yeah. Die waren im Gästezimmer, im Büro.
Und also man muss auch dazu sagen, ihr seid ja auch zeitversetzt angekommen, genau. Gott sei Dank. Ne? Also Adam und Ramona waren die Ersten. Paul und ich, wir saßen im Wohnzimmer und hatten davor in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt, der Erste, der ankommt, geht ins Arbeitszimmer. Genau.
So. Und wir waren dann die Zweiten, die ankamen und mussten direkt ins Schlafzimmer.
Das war so lustig, weil wir aus dem Wohnzimmer heraus so Anweisungen gemacht haben. Immer, nein, nicht rauskommen.
Noch nicht.
Noch nicht.
Dürfen wir jetzt? Nein. Ihr müsst als Erstes.
Es war ein Geschrei.
Es war ein Gegacker.
Ja, und dann irgendwann war es dann soweit.
Ja, und es war so witzig.
Und Ramona und Adam haben den Anfang gemacht.
Genau, und die waren beide Stan Lee in ihren Cameos. Das war so witzig.
Also Stan Lee, der Schöpfer der Marvel-Comics. Marvel,
vieler Marvel-Figuren, genau. Genau,
der hat halt in jedem Marvel-Film immer so einen kleinen Auftritt, so ein Cameo. Ja. Immer in verschiedenen Rollen, manchmal als er selber, manchmal als Gärtner oder was weiß ich, also ganz verschieden. Und die beiden haben sich halt dann auf alt Stan Lee halt geschminkt und Adam war der FedEx-Bote.
Genau.
Und Ramona war so ein Nachbar aus X-Men, glaube ich, war das. Und das Krasse war, und es tut mir so leid.
Du hast es nicht erkannt? Beide nicht?
Sind beide rein und ich war so.
Hä? Welches Motto haben wir nochmal?
Hä? Und ich die ganze Zeit so hart wirklich am Überlegen gewesen. Wer sind die? Aber hab die ganze Zeit. Weil Ramona davor noch in unserer Gruppe geschrieben hat, boah, stellt euch mal vor, jemand erkennt irgendein Kostüm nicht. Jetzt weiß ich auch, warum sie es geschrieben hat. Weißt du? Und dann irgendwann hat es halt Klick gemacht. Aber es hat schneller bei Adam Klick gemacht, in seinem Cameo, als bei Ramona.
Ja.
Ja. Und dann haben wir uns erstmal totgelacht.
Ja, das war wirklich witzig. Und dann kamen wir.
Ja, dann kam erstmal Dominik.
Dominik, genau.
In seinem super coolen, krassen, individuellen, nicht nachzumachen Kostüm. Mhm. Er ist nämlich als der dicke Thor gegangen.
Genau,
als aus Endgame. Mhm. Ja, das Problem war nur,
dein Mann ist auch als Thor gegangen.
Paul saß halt auch im Sessel mit einer blonden Perücke, mit Bier in der Hand, Sonnenbrille auf. Ja. Und es war das Gleiche. Und da war es dann vorbei. Game da war over. Schon, da war, konnten wir nicht mehr atmen, gar nichts.
Da ging mein Auftritt leider unter.
Nee, gar nicht so. Fand ich nicht, aber ich finde am schönsten, als du reingekommen bist, dass du dich erstmal präsentiert hast und dann minutenlang auf dem Boden gelegen hast und gelacht hast, weil du gesehen hast, dass halt Dominik und Paul einfach die gleichen sind.
Und das war wirklich so witzig. Also man wurde dann wirklich schon richtig albern und hat sich dolle reingesteigert, aber zwei Fett-Tors in einer Wohnung zu sehen, das war einfach so unfassbar witzig.
Wobei halt auch das Kostüm von beiden so gut war einfach.
Voll, voll.
Und dann haben die erstmal, woher hast denn du deine Schuhe? Hast du die Pyjama-Hose auch von Asos? Nee, die ist von H&M. Ach so.
Das war so blöd. Und eigentlich musste ich aber dann auch immer ganz, ganz dolle zwischendrin lachen über Franzi. Wie sie dazwischen stand als Waschbär. Sie ging nämlich als Rocket von Guardians of the Galaxy. Es war einfach viel zu albern, dieses ganze Bild. Das war so, das war ein Bild für Götter. Einfach. Ich habe wirklich geschrien.
Ja, und Shari, dein Kostüm bitte?
Ja, ich bin selbstverständlich als Star-Lord gegangen.
Und richtig krass.
Guardians of the Galaxy. Ja, ich sah wirklich gut aus.
Wirklich verdammt gut. Also als du da reinkamst, du hast ja auch einen richtigen Auftritt hingelegt, ne? Mit deinen Seifenblasen Dingern.
Getanzt wie der Star-Lord. Hatte sogar die Guardians of the Galaxy Kassette. Volume 1, ne? Awesome Mix Volume 1. Also ich habe auf die Details geachtet, Leute. Die Details machen es aus.
Ja.
Tja, und wer hat gewonnen?
Shari. Ja.
Ich habe gewonnen.
Ja, gekürt von Fong. Mhm. Den besten Freund von Adam und Paul. Der war in L.A., der war zugeschaltet quasi wirklich aus L.A. Genau. Und das Lustige war, dass der den Tag davor einen Kostümbildner kennengelernt hat, der wirklich an Marvel-Kostümen gearbeitet hat. Und der hat sich totgelacht über diese Idee, die wir hatten. Und dann dachte ich so im Nachgang, hä, aber Motto-Partys sind doch auf der Welt bekannt. Ja. Anscheinend nicht, anscheinend nicht in Hollywood.
Okay.
Ja. Und dann hat Fong sich für Shari entschieden. Ja. Ja. Das beste Paarkostüm ging an Ramona und Adam.
Genau, die beiden Stans.
Ja, war super.
Das war wirklich super. Ich habe sogar einen kleinen Pokal bekommen von Paul. Der hat jetzt nämlich einen 3D-Drucker und dann hat er einen kleinen Mickey-Pokal gedruckt für mich.
Ja, und du hast dich so gefreut. Oh, richtig toll. Und es hat uns so gefreut. Ich war so richtig, ich war überhaupt nicht traurig oder so, sondern der ganze Abend war einfach so toll.
Voll.
Und das hat mir echt Freude gemacht.
Absolut. Neuer Termin steht schon für die nächste Motto-Party.
Oh Gott, ey. Ja. Müssen wir wieder ranhalten mit Kostüm.
Ja.
Ja. Weil eigentlich wollte ich was anderes haben, aber das hätte ich eine Woche vorher habe ich erst angefangen mit dem Kostüm. Und dann stand überall bei dem Lieferdatum, weiß ich nicht, Ende April. Das könnte knapp werden. Deswegen muss ich mich jetzt ranhalten. Ich habe aber schon eine Idee.
Ja.
Unser Motto steht ja schon. Mhm. Verraten wir das schon oder wird es ein Geheimnis?
Doch, verraten wir. Die können uns ja alle Ideen schicken,
gerne,
als was man sich verkleiden könnte. Weil bei uns steht es noch nicht ganz final fest, schon fast, aber und zwar 80er-Filme, 80er-Film-Klassiker.
Wurde direkt am Abend, oh, ist das auch 80er, ist das auch 80er? Ja, also ich bin in meinem Kopf, sehe ich mal wieder grandios aus.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, diesmal könnte ich den Pokal nach Hause holen.
Man merkt wieder einmal, Franzis oberstes Gebot ist es, zu gewinnen.
Ja, aber guck mal, was ich für ein guter Verlierer auch bin.
Du hast dich
doll
gefreut für mich und meinen Pokal.
Ja, dein süßer kleiner Pokal.
Ja.
Ich stelle mir auch gerne auf Instagram nochmal das kleine Pokalchen. Ne? So, dann kommen wir jetzt aber zu Mill Smith. Wir haben kurzzeitig überlegt, nehmen wir es überhaupt mit rein? Weil es ist ja auch schon gefühlt Jahre her.
Ja, aber es ist ja auch immer noch Thema. Man kriegt das ja immer doch noch mit, dass da man drüber redet und ja.
Es lässt mich auch einfach nicht los.
Mich auch nicht.
Ne? Also an alle, die überhaupt nicht wissen, worüber wir sprechen, das kann eigentlich nicht sein.
Nee.
Weil wirklich, glaube ich, jeder es mitbekommen hat. Also Will Smith hat Chris Rock auf der Bühne der Oscarverleihung eine runtergehauen. Und es war kein Klatscher, sondern es war wirklich eine richtige Ohrfeige.
Ja.
Weil Chris Rock einen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht hat. Jada Pinkett Smith leidet halt an einer Krankheit, wo sie halt kein Haarwuchs hat, Haarausfall. Sie kann halt keine Haare nachbekommen. Und Chris Rock hat halt gesagt, irgendwie Jada, schön dich zu sehen und G.I. Jane 2, can't wait to see it.
Genau, so. Er freut sich auf Akte Jane 2.
Richtig.
Weil Akte Jane 1 damals, ich glaube es ist ein 90er Film, ne? War ja, wie ich auch sage, eins, der Film Akte Jane, sagen wir es mal so, war mit Demi Moore und Demi Moore hatte sich ja damals, und sie war ja auch immer bekannt für ihre krassen Haare, eine Glatze schneiden lassen, weil sie die für den Film brauchte.
Genau, richtig, deswegen, die Szene, ne, wo sie richtig wegrasiert, die ist ja echt wahnsinnig in die Filmgeschichte eingegangen. Und da hat er halt einen Witz gemacht, hat die halt so verglichen. Und Jada fand es natürlich nicht geil, weil klar, man macht darüber keine Witze. Und Will Smith lacht erst noch, scheint dann aber zu sehen, meine Alte findet das nicht gut. Mhm. Also weil Jada natürlich einfach angewidert geguckt hat. Und dann war so kurz Stille und Chris Rock wollte eigentlich weitermachen mit seiner Laudatio. Ich möchte auch nochmal festhalten, er hat die Oscars nicht moderiert, weil es immer gesagt wurde, der Oscar-Moderator oder der die Oscar, hat er nicht. Er hat eine Kategorie angekündigt.
Siehst du, das wusste ich auch.
Ja, und das ist ja alles untergegangen, deswegen möchte ich das gerne einmal richtig stellen. So, und dann ist Will Smith aufgestanden auf die Bühne und Chris Rock war noch erst so,
boom. Rums hat's gemacht.
Und alle haben gelacht. Alle haben gelacht.
Ja, aber ich glaube auch, weil viele dachten, das ist Show.
Voll. Ich dachte auch, das wäre Show. Ja. Jeder dachte, das wäre Fake.
Ja.
Ne? Und dann hat er sich hingesetzt und hat dann noch, und das ist ja in Amerika das Schlimmere gewesen, hat er halt zweimal das F-Wort gesagt, was du halt einfach natürlich im Live-Fernsehen neben jemandem schlagen nicht machen solltest. Hat es zweimal richtig geschrien und dann hat Chris Rock erkannt, okay, krass, alles klar, gut, mache ich nicht. Und dann hat er weitergemacht. Ja. Und dann ging
nimm nicht ihre fucking Namen genau, in deinen Mund. Genau.
Und dann ging diese Verleihung irgendwie weiter und niemand wusste so richtig, was passiert. Und dann hat der wirklich Minuten später den Oscar als besten Hauptdarsteller für King Richard bekommen. Will Smith. Ja. Das erste Mal in seiner Karriere. Ja. Ich glaube, dreimal war er schon nominiert. Mhm. Alle haben gesagt, er braucht einen Oscar. Und dann kriegt er diesen Oscar.
Eine halbe Stunde, nachdem er jemanden eine runtergezimmert hat.
Steht auf der Bühne, kriegt Standing Ovations und bedankt sich und entschuldigt sich bei der Academy. Mhm. Hat Tränen in den Augen auch. Entschuldigt sich nicht bei Chris Rock. Und sagt halt nur am Ende, ja, ich hoffe, ich werde wieder eingeladen. Mhm. Und geht von der Bühne. Und das ist das Einzige, was man von der Oscar-Verleihung dieses Jahr mitbekommen hat.
Ja. Ja. Überschattet alles.
Ey, es war einfach so krass. Es war einfach, ich finde es unfassbar schlimm. Ich finde die Reaktion schlimm. Ich finde auch am schlimmsten, dass seine Karriere wirklich gerade den Bach runtergeht. Es wurden viele Projekte auf Eis gelegt. Mhm. I Am
was
Legend.
War das alles? Netflix, Sony, Apple Plus,
richtig.
Alles Projekte.
I Am Legend 2 ist ja in Vorbereitung auf Eis gelegt. Bad Boys 4 auf Eis gelegt. Da war das Drehbuch eigentlich schon, glaube ich, soweit fertig. Irgendwie was mit Deadshot, was er ja bei Suicide Squad auf Eis gelegt. Es ist einfach so krass. Die Academy, wo man ja lange überlegt hat, nehmen sie ihm jetzt den Oscar weg, hat jetzt beschlossen, dass er für 10 Jahre nicht mehr eingeladen werden darf. Er darf nominiert werden, was ich krass finde. Er darf aber nicht eingeladen werden. Er selber, Will Smith, ist einige Tage, was halt auch sneaky von ihm ist, selber schnell aus der Academy ausgetreten, damit ja keiner ihn feuern kann, weil die hätten ihn bestimmt rausgeschmissen. Den Oscar durfte er behalten, was ich nicht richtig weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist.
Das finde ich, glaube ich, ganz okay, weil das ist einfach ja nur damit wird ja nur etwas, mir fällt
gewertschätzt?
Ja, eine gute Leistung, eine sehr gute Leistung. Und das ist okay, das hat mit dem Vorfall nicht zu tun direkt, weißt du, was ich meine? Also deswegen, das ist so, das fände ich sinnfrei. Also wenn man jetzt sagt, ja, du darfst deinen Oscar jetzt aber nicht haben, weil er wurde ja nur belohnt für etwas, für seine herausragenden Leistungen. So. Und ich finde das nicht im direkten, ich finde, das sollte man nicht in einen Topf werfen. Deswegen finde ich das in Ordnung. Ja. Was ich seltsam finde, ist, dass er jetzt diese 10 Jahre bekommen hat und die wirken für mich halt so willkürlich. Ja. Wo steht es denn? Im Oscar-Academy-Gesetzbuch?
Oder? Naja, er hat ja gegen die Regeln der Academy verstoßen. Ne? Ja. Also es gibt dieses Regelbuch. Mhm. Aber, also ich finde das auch super strange irgendwie. Ja. Als ob sie ihm doch noch eine Botschaft geben wollten, aber nicht zu viel. Mhm. Weißt du? Mhm. Also ich finde es auch viel zu spät.
Ja, voll.
Die Oscars leiden seit Jahren darunter, dass kein Schwein mehr einschalten will, weil es langweilig ist. Es ist vorherbestimmt, bla bla bla. Jetzt war die Pandemie dazwischen. Es gab ja ein paar Jahre, glaube ich, keinen Moderator mehr. Jetzt war es das erste Mal, dass die Oscars wieder neu waren. Es wurde auf so viel Wert gelegt und dann passiert sowas und die Academy macht nichts. Mhm. In dem Moment ist nichts passiert.
Das finde ich
auch. Hat keiner was gemacht. Das finde ich das Schlimmste, dass jetzt dann 3 Wochen später erst eine, also überleg doch mal, niemand wird sich mehr für die Oscars interessieren, weil die sich denken, sorry, aber so ein lahmer Haufen.
Ja, ich finde auch, man hätte in dem Augenblick irgendwie unterbrechen müssen, reagieren. Also man hätte da, also das war eine Gewalttat auf der Bühne vor einem Millionenpublikum und niemand reagierte. Mhm. Und das finde ich halt schwierig, dass man nicht direkt reagiert hat, sondern einfach wirklich so viel später und dann mit diesem Schreiben von der Academy auch noch, da wurde ja dann Chris Rock gedankt, dass er so die Fassung bewahrt hat. Ich denke mir so, wow, schön, dass ihr ihm dankt, dass er die Fassung bewahrt. Alter, ihr hättet was tun müssen. Also es ist so scheinheilig.
Ganz
also
scheinheilig,
Doppelmoral.
Ja.
Ich finde das ganz schlimm und es gibt so viele Reaktionen, die einfach so viel angemessener gewesen wären, von Will auch so, ne? Ich meine, okay, das war ja eine emotionale Handlung, da steckt man nicht drin in dem Augenblick, aber so aufstehen und gehen ist ein Zeichen. So von wegen, okay, du machst so Sprüche, ich stehe auf und gehe jetzt. Oder auf die Bühne zu gehen und das Mikro zu nehmen und ihn vor allen fertig zu machen, so verbal.
Ja.
Du kannst mich verbal fertig machen, aber meine Frau, jetzt pass mal auf. Oder weißt du, bloßstellen.
Oder ihm zu sagen, pass auf, sie leidet halt unter der und der Krankheit, einmal kurz darauf aufmerksam machen. Kannst du dich bitte bei ihr entschuldigen? Das sind halt alles so eine Sachen, die man hätte machen können.
Ja, und
ihm fällt nichts Besseres ein.
Voll. Und schon wäre nämlich Chris Rock Täter gewesen.
Richtig.
Und nicht Opfer, weil so hat Will ihm zum Opfer gemacht. Und also weißt du, so war Will der Täter. Schwierig. Und das, ich fand das auch, naja, also, ja, ach, und übrigens wurde ihm der Oscar auch nicht aberkannt, weil Harvey Weinstein und Roman Polanski ihre Oscars auch behalten durften, obwohl sie verurteilte Sexualstraftäter sind. Mhm. Also weißt du, wenn die beiden ihre Oscars behalten dürfen, warum sollte man ihnen denn Will nehmen? Also weißt du, das ist ja auch so ein, deswegen finde ich auch, also das ist, ich finde, das ist keine Maßnahme, man hätte einfach in dem Augenblick reagieren.
Ja, also ich meine, selbst dass Amy Schumer, die ja die Oscar-Verleihung mit moderiert hat, wurden ja drei Ladies dieses Mal auch auf die Bühne gestellt, weil der Gag sie preiswerter sind als ein Host. Die hat danach so, oh, okay, ich habe mich gerade umgezogen, ist so ein anderer Vibe hier, ist irgendwas passiert. Das war das Einzige, was sie zu der Situation gesagt hat, weil sie aber auch nicht mehr durfte, weil alle hinter den Kulissen total überfordert waren. Ne? Und selbst sie hat jetzt dann ein paar Tage später gesagt, ey, ich bin so traumatisiert von dieser ganzen Geschichte, ich kann auch erstmal nichts mehr machen. Also die... Das ist Wahnsinn. Chris Rock ist ja gerade auf Tour. Ne? Die Kartenverkäufe für ihn sind ja durch die Decke gegangen.
Ja,
weil natürlich jeder ihn natürlich auch darüber reden hören will. Er hat sich gar nicht so großartig dazu geäußert. Ich bin gespannt, wann da mal was kommt. Will Smith plant ja in diesen Red Table Talk von Jada Pinkett Smith zu gehen, um da ein bisschen darüber zu sprechen. Aber ich muss euch sagen, ich habe Will Smith, oh, ist mein Reißverschluss hier, ich habe Will Smith sehr geliebt. Ich kann mir leider keine Filme mehr nehmen. Ich bin jetzt gerade durch mit dem Thema. Ich brauche da auch einen Moment. Und wir wissen alle, wie sehr ich Aladdin liebe.
Ja, tja, so ist es.
So, es war mir echt ein Anliegen, mal kurz darüber zu sprechen.
Als ich hatte das auch noch so ein bisschen gegoogelt und da ist mir leider Jada auch so ein bisschen sehr unsympathisch geworden, ne? So, es gibt ja da so vergangene Geschichten auch und
keine Ahnung. Ach so, wieso, weil wegen der offenen Ehe und dass sie mit dem Freund von Jaden zusammen war?
Soll, also ne, offene Ehe hin oder her sollen sie machen, jeder so, wie er es schön findet, aber ja, das mit dieser Affäre und der Typ, der will ja da auch ein Enthüllungsbuch drüber schreiben.
Ja, da freue ich mich schon drauf.
Halleluja. Und dann fand ich aber krass, dass sie halt in ihrer Show, du sprachst gerade davon, Red Table Talk, hat sie sich einmal irgendwie daran erinnert, wie sie bei ihrer schrecklichen Hochzeit mit Will Smith den verdammten Gang hinunter geweint hatte. Sie wollte ihn gar nicht heiraten. Sie wollte ihn nie heiraten, hat sie wortwörtlich gesagt. Sie wollte es nur für ihre Mutter machen, um sie zu besänftigen nach der Schwangerschaft mit Jaden. Und Will erwiderte dann irgendwie noch lachend, wir haben nur geheiratet, weil Gammy geweint hat.
Oh Gott.
Und Gammy ist halt ihre Mutter. Und ich finde das alles so irgendwie, ich weiß nicht mal, dass dieses ganze Konstrukt um diese Familie finde ich auch gerade so schwierig. Also es ist mir sehr unsympathisch.
Aber
sehr suspekt.
Ist es nicht traurig?
Ja, voll traurig.
Der größte Moment seiner Karriere und gleichzeitig der ist es sein Ende. Ja. Oder ich sag jetzt mal Ende, wir alle wissen, irgendwie in ein paar Jahren, ne, ist man wieder rehabilisiert und so. Aber für jetzt aktuell ist es für mich einfach sein Ende gewesen. Das ist halt, finde ich krass.
Ja.
Finde ich.
Krass fand ich auch, aber wie viel Zuspruch er erhalten hat. Ja, richtig so. Und ich denke mir so, okay.
Also wir haben ja auch eine Umfrage bei uns gemacht, so 50-50.
Finde ich krass. Krass.
Und Shari und ich, wir waren an dem Morgen, es gab kein anderes Thema. Ja. Oh mein Gott, wie konnte er nur? Gewalt ist keine Lösung, bla bla bla. Und dann haben wir diese Umfrage gemacht. Das war echt 50-50, ist das verrückt?
Und ich habe ganz viele Freundinnen noch gefragt für unsere interne Umfrage.
Ja.
Und alle waren so, nee, ist richtig so. Also das geht wirklich unter die Gürtellinie. Aber Leute, ich war mal so, doch bitte nicht mit Gewalt. Ey, was ist denn los? Ja. Das legitimisiert doch nicht, jemanden zu schlagen.
Nee.
Aber gut. Whatever.
Ja, gut. Dann sind wir fertig mit unserem 43-minütigen Intro. Vielleicht ist das längste Intro aller Zeiten von allen Podcasts dieser Welt. Nein, wenn du nichts mehr hast, kommen wir jetzt zum Hauptstück.
Sehr, sehr gerne.
Und das wird auch eigentlich gar nicht so freudig hier.
Nein, es geht genauso bedrückt weiter.
Ja, aber wir versuchen ein bisschen aufzulockern.
Machen wir.
Mit lustigen Geschichten, Anekdoten aus unserem Leben. Aber nein, wir kümmern uns jetzt um die traurigsten Tode der Disney- und Pixar-Filmgeschichte. Und das ist ein Thema, was recht frisch auf unserer Liste so stand. Und dann haben wir das einfach, machen wir jetzt mal. Und irgendwie bei der Recherche dachte ich so, mein Gott, was haben wir uns dabei gedacht?
Ja, dumm.
Und dann dachte ich, Nee, das ist eigentlich ja auch eine Wertschätzung. Das ist eine Ode auch ans Leben.
Oh,
ja?
Wow.
Ja, naja.
Wahnsinn.
Weil ohne die Tode der bestimmten Charaktere wäre ja der Film gar nicht so, wie er wäre. Oder der Hauptcharakter würde gar nicht bis an seine Grenzen gehen, würde sich neu erfinden und
recht.
So.
Mhm.
Und deswegen brauchen wir ja diese Einschnitte einfach. Deswegen ist das eigentlich alles gar nicht so negativ zu sehen. Aber man muss wirklich sagen, der gefährlichste Job in der Pixar-Disney-Filmwelt ist wirklich, entweder man ist ein Elternteil oder ein Geschwisterteil des Hauptcharakters. Ja. Da ist eigentlich schon, also wenn
50-50 Chance, dass du das Ding überlebst.
Dass du die nächsten anderthalb Stunden bis zum Ende durchhältst, ja. Und warum sterben aber eigentlich so viele Figuren in Disney-Filmen? Das ist halt eine Frage, das ist gefühlt in jedem Disney-Film stirbt ja irgendwie jemand. Ne? Mhm. Wenn du schon so merkst, die Musik wird ein bisschen sentimental, dann wissen wir auch gleich, jemand stirbt. Wenn sie fröhlich sind am Anfang, weiß man direkt, jetzt stirbt jemand. Und ich hatte vor ein paar Jahren Peter DeVecco zum Interview getroffen. Mhm. Das ist der Produzent von den Eiskönigin-Teilen und auch Küss den Frosch. Und ich habe ihn damals im Interview gefragt, warum zum Teufel müsst ihr eigentlich immer so viele Figuren sterben lassen? Bei Eiskönigin genau das Gleiche. Man hat ja schon die Angst, den Film anzumachen, man weiß, es passiert was. Und er meint halt, es ist einfach so. Es muss passieren.
Das ist so geile Antwort.
Ja. So ein trauriger Vorfall bringt diese Geschichte voran. Der Hauptcharakter wächst über sich hinaus, er gelangt an seine Grenzen, er geht darüber hinaus und er erfindet sich quasi neu. Wenn immer die Mutter, der Vater, die Schwester dabei wäre, würde ja alles so bleiben, wie es ist. Und er müsste keine Fragen stellen oder er müsste sich nicht neu quasi hinterfragen. Und es ist halt anders, wenn jemand einfach stirbt. Und so ist halt auch einfach das Leben.
Mhm.
Fand ich ein bisschen traurig.
Ja.
Aber stimmt halt.
Hat er recht.
Ja. Also, auch wenn es uns wirklich immer schwerfällt, den Sinn dahinter zu erkennen, aber am Ende ist es einfach wichtig für die Geschichte.
Genau.
Ja. So.
Naja, dann lass uns mal starten. Wir sind wie folgt vorgegangen diesmal. Franzi hat mir ihre Liste geschickt mit ihren traurigsten Toden. Und ich habe dann noch weitere ergänzt, die für mich ganz, ganz wichtig und traurig sind. Und damit überrasche ich dann nur sie.
Ja.
Genau. Also wir kennen beide ihre, aber meine sind eine Überraschung.
Genau. Aber ihr kennt ja nichts.
Gar nichts.
Das ist alles eine Überraschung für euch. Genau, dann fangen wir doch mal an. Eine Bootsfahrt, die ist nicht lustig dieses Mal, denn wir sprechen jetzt über die Eiskönigin völlig unverfroren aus dem Jahr 2013. Und hier eine kleine Spoilerwarnung an alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben.
Albern.
Hey, wer weiß, wir haben gesagt, wir arbeiten mit Spoilerwarnungen.
Okay.
Jetzt kurz abschalten. Königin Iduna und König Agnach. Von Arendelle. Ich weiß nicht so richtig, wie wir jetzt hier einsteigen wollen.
Also ich kann dir mal meinen Einstieg sagen. Also ich hätte ihn nicht gewählt.
Wirklich nicht?
Mm-mm.
Warum? Überhaupt gar nicht? In dieser Themenwelt? Oder in diesem, gerankt?
Ach, naja, gar nicht in dieser Podcast-Folge.
Das meine ich. Ja,
ja. Okay.
Wirklich nicht.
Mm-mm.
Warum? Warum bist du da so unemotional?
Ich kann es dir nicht erklären. Es wird es hier noch ein zweites Mal geben jetzt in deiner Liste, dass ich sage so, wir wissen alle, ich bin kein Stein. Also ich bin genau das Gegenteil, weshalb es umso verwunderlicher ist, dass hier zwei Filme auf der Liste sind, bei denen ich wirklich, da bleibt mein Blick auch einfach versteinert.
Ui,
ne? Da kommt nichts auf in mir. Hm. Und so ist es auch bei dem Tod von den beiden.
Ja.
Voll gemein. Weißt du, das Ganze drumherum, das nimmt mich schon sehr mit, aber nicht der Tod von denen.
Ja. Naja, man muss vielleicht auch dazu sagen, warum haben wir uns für diese Filme entschieden? Also warum habe ich mich für diesen Tod zum Beispiel entschieden? Ist halt einfach, weil dieses ganze Setting alleine schon zwei Schwestern und ich identifiziere mich ja komplett damit, ne? Das wissen wir ja, du ja auch.
Ja.
Und dann zwei Schwestern verlieren ihre Eltern. Das ist halt so nah an meinem Leben dann dran. Und es hat mich damals so mitgenommen und ich weiß noch, wie doll ich geweint habe.
Wirklich?
Und ich neben meiner Schwester auch saß. Und das ist mir so im Kopf geblieben.
Krass.
Und deswegen musste der in diesem Ranking einfach sein. Also
ja,
ich bin auch so ein bisschen danach gegangen, an was denke ich sofort?
Mhm.
Wo habe ich die meisten Tränen vergossen? Und was gibt mir immer, auch jetzt noch, immer noch ein Kloß im Hals. Mhm. Und das ist halt einfach hier. Und das, dieses Ganze, dass sie sterben, ist halt auch so tricky. Das ist so sneaky gemacht einfach. Das ist so, ha, jetzt singen wir doch mal ein super duper tolles Lied. Weißt du? Ich meine, der Film beginnt so schön. Ja. Und dann gleich der zweite Song, Willst du einen Schneemann bauen? Das ist so ein toller Song. Yeah. Ich verbinde so viel damit. Und wir lernen halt Anna und Elsa kennen und ne, dass die ihre Differenzen haben, dass Elsa halt natürlich einfach Schwierigkeiten hat. Wir lernen die Eltern ja auch dann noch mehr kennen. Und dann sterben mitten in diesem Song einfach die wichtigsten Säulen von Anna und Elsa, yeah, die jung auch noch sind. Weißt du?
15 und 18, ja, habe ich gelesen.
Immer wenn Eltern sterben, ist es furchtbar schwierig. Mhm. Ich glaube, wenn du nur jung bist, in diesem Alter, weiß ich nicht, zwischen 10 und vielleicht auch 20, mhm, du steckst ja in so einer Entwicklung auch gerade drin. Das ist furchtbar für mich halt einfach. Und ja, deswegen gehört er dazu.
Da bin ich voll bei dir. Ich bin ja auch nun mal ich bin ein extrem sensibler und ein extrem empathischer Mensch. Mhm. Und deswegen kann ich mich ja ganz doll in solche Situationen hineinfühlen. Aber tatsächlich hier nicht, und ich kann dir nicht erklären, warum, obwohl ich finde es so krass, ist mir jetzt auch wieder beim Angucken aufgefallen, wie die das komplett in diesen Song eingebettet haben. Ne? Also es beginnt super fröhlich, ja, und dann, boah, und dann wird der so düster, der Song. Und genau, so, das finde ich so krass, aber mich nimmt mehr während des ganzen Songs diese, das sind ja keine Differenzen, die sie haben, weil du meintest, sie haben Differenzen, aber das wird ja. Es wird ihnen ja auferlegt.
Naja, ich meine mit Differenzen, dass halt Elsa nichts mit Anna quasi zu tun haben will, um sie ja zu schützen.
Darf,
ne?
Ja, ja, sie darf es nicht. Und das finde ich so viel schlimmer. Und da habe ich auch wieder dieses Schwestern-Ding, dass du sagst, boah, ich versetze mich da so hinein, und was mit meiner Schwester und mir, wenn wir unsere Eltern, bla bla bla. Und bei mir war es immer so dieses, oh, da sind die beiden Schwestern und die dürfen nicht miteinander sein. Und die eine ist so quirlig und klein, und das ist ja auch, hatten wir auch schon
sind
mal.
Sind wir wie beide?
Meine Schwester,
ich weiß,
ja. Sam, also meine Schwester ist ja eher so die Anna und die quirlige und hier und da und Hüpfball und immer sehr präsent, und ich bin eher dann die ruhigere, besonnenere.
Na, die vernünftigere die einfach.
Die vernünftigere, und deswegen hat man sich da so irgendwie identifizieren können mit, und dann siehst du einfach, wie die so sehr separiert sind voneinander, und die Anna die ganze Zeit will, sie will doch einfach nur zu ihrer Elsa, und sie darf nicht und wird so isoliert und abgeschottet, und das alles hat mich in diesem Song emotionaler mehr getoucht als der Tod von den Eltern. Obwohl ich finde, der ja auch sehr in Anführungsstrichen schön umgesetzt wurde. Einfach, weißt du, dieses Subtile. Das ist nicht so, ne, Messer an den Rücken und Chaui Kakaui, so, sondern dieses Subtile, diese riesige Welle, danach das Bild, was abgehangen wurde und
also
dann noch.
Also, was so verdunkelt wurde.
Genau.
Ja, dieser
mit dieser Gase, mit diesem schwarzen Stoff.
Dem Fliegengitter.
Richtig. Und danach dann ein kurzer Shot nochmal auf dem Friedhof, quasi bei der Beerdigung. Und das war's ja schon. Das ist schon krass cool gemacht. Also, es ist schon schön dargestellt, aber irgendwie.
Na, aber das Bindeglied zwischen Anna und Elsa, das stirbt halt, und das finde ich halt so furchtbar. Mhm. Weißt du, und deswegen nimmt mich dieser ganze Tod mit. Und am allerschlimmsten ist halt, wenn die da bei dieser Beerdigung stehen, mit diesen zwei, wie heißt das, diese Steine.
Steine, ja.
Wie nennt man das denn? Ich habe es mir irgendwie Gedenkstätte, so eine Art Gedenkstätte ist es ja, ne? Und da steht nur Anna. Und das finde ich so schlimm. Mm. Also nicht mal in so einer Situation hat Anna jemanden noch, wo normalerweise ihre Eltern da waren. Ja. Und dann ist sie auf einmal ganz alleine. Und das bricht mir so krass hartes Herz. Und deswegen gehört der Tod für mich einfach als mittraurigster dazu. Todeszeitpunkt, Minute 10 und 11 Sekunden ist es hier. Da geht das Schiff unter, wie du schon gesagt hast. Man sieht das Schiff. Und dann kommt diese Welle und es ist weg.
Ja, man sieht es ja nicht mal richtig untergehen, sondern man sieht einfach nur die riesige Welle, die sich davor aufbaut, und danach ist es einfach weg. Und das finde ich schon krass dargestellt. Ich mag es, wenn es so subtil ist. Das werden wir auch noch einige Male haben hier heute in den Filmen. Das finde ich richtig krass, wenn das einfach, keine Ahnung, wenn es nicht so offensichtlich so ein offensichtlicher Tod ist, sondern wenn es so subtil dargestellt ist, ist schon schön. Aber irgendwie catcht mich das so emotional nicht so, weil sich mich diese ganze Geschichte drumherum irgendwie mehr fesselt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich bin ja kein herzloser Mensch. Nee, natürlich katastrophal und voll schlimm. Und dass die sie direkt am Anfang irgendwie rausgenommen haben aus der Geschichte, ich war auch super geflasht damals. Mhm. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber es ist halt nicht einer meiner top traurigen Tode. Mhm. Ja, weil ich es emotional nicht so fühle, komischerweise.
Im zweiten Teil müssen sie ja das Trauma nochmal durchleben, was ich auch schwierig finde. Mhm. Also es zieht sich ja auch nochmal dann durch den zweiten. Sie finden ja das Wrack und das ist schon echt recht traumatisch. Ne? Also sie konnten ja nie so richtig auf Wiedersehen sagen, weil man ja die Leichen ja auch nie gefunden hat oder auch kein Wrack. Sie hatten immer nur diese Art Gedenkstätte, diese großen Felsen, ne, die man im ersten Teil gesehen hat. Und im zweiten Teil sehen sie beide halt nochmal, wie sie gestorben sind. Also sie sehen beide ihre Mama und ihren Papa, wie sie sich umarmen und so ihrem Schicksal hingeben. Also sie sind Arm in Arm gestorben. Und das finde ich halt dann auch nochmal so schlimm, aber schön, weil Anna und Elsa so quasi das Ende nochmal gesehen haben. Sie konnten sehen, okay, sie waren zusammen, sie hatten einander und sie sind halt beide zusammen gestorben, Arm in Arm. Hm. Und ja, aber trotzdem finde ich das halt auch, da nochmal so zu sehen, echt schlimm.
Tut mir leid.
So, ich bin damit fertig.
Ich auch.
Aber es geht aktuell. Ich muss nicht so weinen.
Nee. Wir sind ja auch erst am Anfang. Ne? Außerdem steigern wir uns auch. Wir haben ja trotzdem eine kleine Reihenfolge, so ein bisschen, ne, von weniger dramatisch zu für uns am dramatischsten.
Und traurigsten, ja.
Genau, vorgenommen hier. Deswegen steigern wir uns langsam. Mal gucken, wo wir enden.
Ich bin gespannt, was du jetzt zu meiner Auswahl sagst, wenn auch dieser Film ist ja, den habe ich ja mit reingebracht. Ich weiß gar nicht, ob du den auch genannt hättest. Das ist Der König der Löwen.
Und da sind wir nämlich beim zweiten, den ich nicht genannt hätte, verrückterweise. Auch hier genau das Gleiche. Ich meine, wenn man draußen in der freien Welt von traurigen Disney-Toden redet, dann wird jeder zweite Mufasa sagen, König der Löwen. Und ich nicht. Ich bin, also, und auch hier, ich kann es so krass verstehen, aber auch mir fehlen hier einfach die Emotionen. Mhm. Wir haben das ja gerade, ich habe es ja gerade jetzt hier eben nochmal gucken müssen, für mich, einfach um zu gucken, was ich fühle. Und ich fühle nicht.
Warum Franzi diesen Film hier mit aufgenommen hat.
Ich fühle es nicht.
Naja, also es ist ja auch nicht, dass ich jetzt noch weine bei dieser Szene, sondern auch hier wieder ist es für mich einfach eine Erinnerung, die nie weggehen wird. Dieser Film war für mich so die erste Berührung mit dem Tod, an die ich mich so richtig erinnern kann. Klar, bei Ariel vorher ist ja Ursula auch gestorben, den habe ich ja auch davor gesehen. Genau, das war so die Böse. Da hat man dann eher gedacht, juhu, sie ist tot. Aber hey, die Art und Weise ist schon ziemlich krass. Aber man hat sich halt eher gefreut bei Die Schöne und das Biest, also bei allen Filmen, die davor rauskamen. Bei Aladdin ist niemand gestorben. Ja. Und dann kommt Der König der Löwen. Und dieser Vater stirbt halt vor den Augen seines Kindes, seines Sohnes. Da nochmal Zeitlupe, noch mehr an das Gesicht dran, noch mehr die Emotionen eingefangen. Das alles verbinde ich halt auch mit meiner Kindheit. Mm. Wie gesagt, das ist so die erste Erinnerung, die ich habe an Tod.
Ja.
Und deswegen gehört der für mich einfach dazu.
Ja.
Jetzt ist es okay, wenn ich sehe. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt bei dem Film tatsächlich kein Kloß im Hals bekomme. Das ist bei Eiskönigin anders. Aber in der Erinnerung lässt mich das nicht kalt.
Gut, dann bin ich da bei dir. Wenn wir das jetzt mal nochmal so umdefinieren oder ich für mich umdefiniere. Du hast schon recht, das ist schon ein krass dramatischer Tod. Allein auch, wie der kleine Simba bei seinem Vater dann ist und weint und ihn anstupst und mit ihm redet.
Oh, genau.
Wach auf. Ja. Also ist ja wie bei.
Komm, wir gehen nach Hause.
Das ist doch wie bei. Da könnte ich anfangen zu heulen, wenn ich das erzähle. Siehst du, so werde ich emotional bei My Girl. Wie die kleine Vader sagt, er kann noch nichts sehen, er braucht seine Brille. Ey, tschaui kakaui.
Achtung, Spoilerwarnung. Ich habe nie als Kind verstanden, dass man wegen Bienen stirbt. Jetzt weiß ich es natürlich, wegen Allergie und so. Ja. Aber das fand ich so unrealistisch.
Wirklich?
Ich mag den Film auch nicht.
Ach krass.
Ich glaube, weil er einfach zu krass ist.
Ja, ist wirklich krass. Und da kam mir jetzt gerade kurz, bei der Erinnerung daran kamen mir die Tränen hoch. Und bei König der Löwen passiert das nicht.
Ja.
Obwohl eben beim Gucken ich schon wieder gemerkt habe.
Mein Ehering verloren. Oh Gott. Ich muss gepasst. Paul anrufen, ob es ihm gut geht. Ja, bitte.
Dass die Musik in der Szene allein bei der, wie nennt man das? Ich kenne das nur aus Jumanji. Stampede.
Ja, ne, genau.
Sag mal im Deutschen Stampede.
Ja. Das ist eine Stampede.
Stampede.
Naja, wenn halt die Herde Gnus
wild wird und rennt. Eine Stampede.
Genau.
Keine Ahnung, wie es richtig heißt im Deutschen.
Wenn ihr es wisst, sagt es uns nicht, weil damit blamieren wir uns noch mehr.
Ja, und die Musik, ne, wie dramatisch die ist. Boah, das catcht mich so krass. Und wie anders dramatisch sie wird, wenn Simba dann bei Mufasa hockt. Mhm. Und oh, wow.
Hockt.
Also die Musik ist schon, die ist ein absoluter Killer.
Ja.
Also emotional. Die killt mich mehr als die Szene als solche.
Das ist der Emotionenträger einfach. Ne? Das
Voll.
Ist so der Vermittler, der die nochmal deutlich macht, wie bei einem anderen, wie bei zwei anderen Filmen, die wir hier noch auf der Liste haben, dass halt die Emotion und die Geschichte durch die Musik noch vermittelt werden, unterstrichen werden. Ohne Musik würden diese beiden Filme, glaube ich, gar nicht so in meiner Top 3 auftauchen.
Ja.
Und hier ist es halt ähnlich, ne?
Ja.
Es ist halt nochmal unterstrichen. Ich finde es halt auch einfach, wie es auch gemacht ist, ne? Dass man ihn halt so gefühlt minutenlang fallen sieht.
Ja.
So. Weißt du, so. Und halt dann Simba auch nochmal so nah gezeigt wird. Ich finde es halt natürlich, und hier sprechen wir wieder einfach davon, dass es ein unfassbar fieser Tod ist. Ne? Scar bringt ihn halt einfach um, rammt seine Klauen in seine Pfoten noch ein, was ich auch wahnsinnig schmerzhaft
Voll,
finde.
Voll, ist eklig und gemein.
Aber man sieht da auch kein Blut. Ne? Das ist halt auch wieder so dieses erahnen nur. Mhm. Also man braucht da kein Blut, um uns zu sagen, dass es schon, dass es weh tut.
Mhm.
Und dann fällt er halt da runter. Das ist schon ziemlich kacke.
Ja, was auch kacke ist, wie Scar denn zu ihm kommt, zu Simba und ihm ja dann die Schuld gibt. Genau. Und weißt du, was ich richtig übel finde?
Mhm.
Wie Simba Schutz bei Scar sucht und sich an ihn rankuschelt. Da kommen mir die Tränen. Das ist so krass. Das ist so krass schlimm.
Mhm.
Er geht zu seinem Onkel, todtraurig. Und
er traumatisiert.
Kuschelt sich an ihn ran.
Mhm.
Und dann kommt er mit seinem Du bist schuld, hau ab. Und ey, wow, das killt mich.
Mhm.
Und was mich auch killt, ich bin ja, wie gesagt, nicht emotionslos, was den Film betrifft, ist dann aber, und das gehört nicht zu Tode, sondern eher zu emotionale Momente, wie Simba denn mit seinem Papa spricht, wie sein Vater ihm erscheint im Himmel.
Erinnere dich.
Aber das ist schon, das finde ich sehr emotional.
Mhm.
Ja. Das finde ich emotionaler als den Tod.
Ey. Mhm. Ja, auch weil hier, ne, man kann nicht Abschied nehmen, man kann nicht nochmal das letzte Mal sich mit ihm unterhalten. Das finde ich auch voll schwer.
Ja.
Ist generell so ein Thema, was mich auch dieses, bei uns ist zum Beispiel so, wir gehen niemals, also mein Mann und ich, böse, verlassen wir nicht die Haustür, also ne, die Wohnung zum Beispiel. Weil wir immer denken, ey, wir denken jetzt nicht regelmäßig, was wäre wenn, aber so eine Sachen halt.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wirklich ein geliebter Mensch von dir geht und du fragst dich, scheiße, was waren die letzten Worte? War ich nett? War ich gut? Und das gefällt mir halt hier auch so, dass du halt dieses befriedigende Gefühl von, ich konnte nochmal mit ihm sprechen haben. Und deswegen macht es diese Szene so emotional, weißt du? Weil er halt dann nochmal mit ihm sprechen konnte.
Danke für die Analyse.
Gerne.
Hast du recht.
Ja.
Könntest du recht haben.
So, dann kommen wir zum dritten Film.
Ja.
Und bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Ich weiß ja, was es ist. Es ist Baymax.
Ja. Und da, den hätte ich noch viel weiter vorne gesehen.
Ah.
Oh, der killt mich.
Ja.
Das ist wirklich emotional. Da habe ich in die Szene reingeguckt und ich war weder Mut zu weinen noch sonst irgendwie, habe den Film nicht lange geguckt, sondern wirklich nur zu dieser Szene vorgespult und ich habe sofort wieder gefühlt, sofort, weil die es so krass dargestellt haben und weil, also wir reden ja hier von Tadashi, dem großen Bruder von Hiro, und der ist ja nun mal relativ am Anfang gestorben.
Minute 23,7.
Danke,
gerne.
Todeszeitpunkt. Und der ist so, er ist auch einfach so ein Guter und so eine, auch so eine krasse Stütze für Hiro. Und die haben ja offensichtlich schon ihre Eltern verloren, weshalb sie bei der Tante wohnen. Und dann geht er selbstlos, wie er ist, in die Uni rein, die ist ja explodiert, also es gab einen großen Brand und die waren gerade draußen und er hat mitbekommen, dass der Prof, ne, der Callahan, noch im Gebäude ist und seine letzten Worte waren dann, Callahan ist da drin, ich muss da rein und ihm helfen. Und dann ist er ins brennende Haus gerannt und das ist so bezeichnend dafür, auch wie sein Charakter ist, ne? Dass er hat nicht eine Sekunde gezögert, sondern hat das Feuer gesehen und ist instantan losgerannt, um ihn zu retten. Und dann ist er da drin und keine Sekunde später macht's Boom und es explodiert. Und das war, also, und man sieht dann noch die Mütze von ihm, sein Cap, genau, die auf dem Boden liegt.
Aber das ist halt das Schöne, finde ich vorher auch noch, wenn halt Tadashi reinrennt, verliert er halt das Cappy und Hiro hebt es halt auf. Genau. Ne? Und dann diese Szene, wie du gerade sagst, dann liegt halt dieses Cappy auf dem Boden und du weißt halt, okay, so.
Jetzt ist vorbei. Und das ist, da habe ich gerade beim Erzählen Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich es so unfassbar furchtbar und so gemein, ich konnte es nicht glauben, ich wollte es nicht glauben. Und in dem Augenblick dachte ich auch, naja gut, das ist wahrscheinlich jetzt, gehört ja zur Story, dass der aber irgendwie doch noch lebt. Aber nein, im nächsten Augblick ist genau die Beerdigung.
Ja, und dann auch traurig. Gut.
Die war krass und die haben die war so kurz, aber die Stimme, die sie gezeichnet haben bei der Beerdigung und danach bei der Trauerfeier, killt mich völlig. Das ist so krass, das ist so...
Das ist sehr eingängig einfach, ne?
Ja.
Also finde ich auch, das ist ein bisschen wie bei Eiskönigin. Ich finde immer, wenn man dann so die Beerdigung sieht, ist schon immer, oh, scheiße, jetzt ist es endgültig.
Ja.
Weil es uns halt dieses Gefühl von Endgültigkeit gibt.
Ja.
Da führt kein Weg dran vorbei.
Voll, das war wirklich richtig endgültig. Die Szene war für mich so, nee, das kann ich nicht glauben, weil er war so gut und die hatten so ein enges Verhältnis und er hat ihn immer so gepusht, seinen kleinen Bruder.
Er war ein Mentor.
Hey, Hiro, du bist so krass, du bist so gut, du musst auf die Uni und hat ihm in allem unterstützt, was er tut und dann soll er plötzlich weg sein und das hat mich dann auch so mitgenommen, die Szenen danach, wie Hiro so unfassbar leidet, wie er sich schon richtig selbst aufgibt und nur rumhängt. Er ist nicht richtig und möchte auch nicht weiter auf die Uni. Und das, wow, das war so echt. Das war so echt. Er war einfach so schwer depressiv, keine Ahnung, weil er so darunter gelitten hat. Und ja, Eltern verloren, Bruder verloren und lebt jetzt bei seiner Tante, die mir übrigens auch dolle leid tut, weil sie da jemanden auffangen muss, der irgendwie all seine Menschen im Umkreis verliert. Und
sie ja selber auch trauern muss.
Ja, eben,
ne?
Aber gleichzeitig für jemand Jüngeren und zwar ihren Neffen da sein muss und funktionieren muss. Und ja, das fand ich krass. Und ich weiß, es hat jetzt nichts mit dem Tod als solchen zu tun, mit der Szene, aber was noch schlimmer ist, für mich wirklich katastrophal emotional, ist am Ende, nicht ganz am Ende, im hinteren Teil des Films, wo Hiro sich nochmal, der gibt sich nochmal so auf und meckert und mit bei Baymax und möchte nicht mehr und er bricht zusammen, weil Tadashi halt nicht mehr da ist. Und dann sagt Baymax, Tadashi ist hier. Und dann sagt er doch, nein, ist er nicht. Und dann Baymax wieder, Tadashi ist hier. Und dann zeigt er ihm die Testaufnahmen der Robotic-Tests, die Tadashi ja damals gemacht hatte, als er Baymax erfunden hat. Und das war, da könnte ich wirklich
hören. Ja, das ist auch krass.
Da sieht er seinen Bruder in diesen Aufnahmen und vor allem ist dann irgendwie, keine Ahnung, 84. Test und der ist endlich erfolgreich und der Tadashi freut sich so hart und dann sagt er nämlich, oh Mann, warte, bis mein Bruder dich sieht. Und da dachte ich so, oh Gott, das zeigt schon wieder, wie eng die miteinander sind. Er wollte nichts lieber, als seinem Bruder zeigen, wie erfolgreich er jetzt mit seinem Baymax war. Und das alles hat Baymax dann Hiro gezeigt, was dann für ihn so ein Push war, weiterzumachen. Und ja, wie so eine Art nochmal auf Wiedersehen, weil er seinen Bruder da irgendwie nochmal sehen konnte. Ja, krass, das war, killt mich. Also das ist für mich eine der emotionalsten, diese Videobotschaftsszene, eine der emotionalsten überhaupt im Disney-Filmuniversum.
Wow.
Ja.
Und dann noch dieser emotionale Tod.
Ich sag's dir.
Also, aber dieser Film ist halt einfach toll. Also zwischendrin passieren auch tolle Sachen. Das ist ein ganz amüsanter Film.
Sehr, sehr witziger Film, ey. Ich finde den wirklich Knaller. Der hat alles.
Also,
der hat wirklich alles.
Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, tut euch selber echt einen Gefallen.
Voll.
Und schaut euch diesen Film an, weil der hat wirklich so, so viel, viele Tränen, aber auch vor Lachen, nicht nur vor Weinen. leider sehr underrated auch, ne? Ich weiß gar nicht, hatten wir den bei uns in diesen unterschätzten Filmen mit bei?
Ich glaube ja.
Weil gefühlt haben den gar nicht so viele gesehen, aber sollte man auf jeden Fall machen.
Das verstehe ich doch nicht, aber ich glaube, der ist top bewertet. Pass mal auf.
Ja, top bewertet kann ja sein, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass alle ihn geguckt haben, weißt du?
7,8 Punkte bei der beim Zuschauerrating und Metascore, also Presse, wie ist das? 74.
Ja,
also
aber der ist schon sowas heißt ja nicht, dass jeder Disney-Fan den sofort guckt oder so oder auf dem Schirm hat. Das meine ich eher damit. Weißt du?
Guck mal, hier ist direkt, das Video angezeigt von ihm.
Also deswegen, wenn ihr irgendwie gedacht habt, boah, der ist nicht so mein Film, irgendwie, das sieht nicht so aus, tut euch echt einen Gefallen. Der ist wirklich richtig toll.
Ja.
So, jetzt kommen wir zu einem Film, wo ich mich überraschen lasse.
Ah, krass.
Ja, da sind wir schon.
Ah, jetzt habe ich da einen
reingeschmuggelt. Ich bin so aufgeregt. Mein Gott, was werde ich wohl sagen?
Okay. Soll ich?
Ja, gerne.
Vaiana, der Tod von Oma Thala.
Ja.
Findest du nicht so krass?
Doch, ist sehr emotional und sehr traurig.
Ja. Und so wichtig.
Aber ich kann mich nicht dran, wichtig auch, aber ich kann mich nicht dran erinnern, ob der mich so mitgenommen hat wie die anderen.
Okay, krass, weil mich nimmt der richtig krass mit. Das ist so eine krasse Szene, weil es dann auch so richtig losgeht mit ihrer, mit ihrer Quest. Was sagt man denn im Deutschen zu Quest?
Mit ihrer Reise.
Ja, mit ihrer Reise.
Und der Song geht natürlich dann auch nochmal los.
Genau.
Was ist das für ein Fisch? Der Rochen, dann so.
Genau. Ja. Ja, dazu muss man ja sagen, also, ne, das Herz von Tefiti, das hatte ja jahrelang die Oma.
Mhm.
Und am Anfang haben wir ja gelernt, dass das Herz von Tefiti die größte Macht hat, die wir kennen. Und zwar konnte es ja Leben erschaffen. Und deswegen ist es ja so, sie hat dieses Herz von Tefiti und die Theorie sagt, oder man geht davon aus, dass es so gemeint ist, dass dieses Herz sie quasi am Leben erhalten hat. Sehr lange. So ein bisschen wie bei Herr der Ringe und Bilbo.
Mit dem Ring.
Weißt du, es hält den Tod nicht auf, aber es zögert ihn heraus.
Verlangsamt.
Genau. Mhm. Und sobald er den Ring nicht mehr hatte, ist er schlagartig gealtert. Mhm. Und so ist es hier mit der Oma und dem Herz von Tefiti. Und sie hatte dieses Herz von Tefiti, diesen grünen Stein, und gibt ihn dann ja ab. Und hat, also einfach, weil sie wusste, als Einzige, dass diese Reise von Vaiana mit dem Stein wichtiger ist als ihr eigenes Leben. Und ich glaube, sie wusste, was passieren würde, wenn sie den Stein abgibt. Und das ist ja auch so, dass sie den Stein dann Vaiana gegeben hat. Und kurz danach, das sind ja Minuten, ist sie ja verstorben.
Mhm.
Und das stützt ja so diese Theorie mit Bilbo und dem Ring, weißt du? Und das finde ich so krass.
Ey, ganz kurz. Ich habe noch nie daran gedacht, als ich diesen Film gesehen habe.
Wirklich?
Noch nie.
Hast du dich nie gefragt, warum sie direkt danach stirbt?
Nee, für mich war das eher so, ja, die ist halt älter.
Okay.
Und sie braucht ja eh immer mal wieder Hilfe. Mhm. Und dann wird ja auch dann der Chief, also der Vater von Vaiana, halt gerufen, weil es ihr dann nicht so gut geht. Und das war für mich das ganz normale Leben eigentlich so.
Aber
weißt
das
du?
War alles direkt, nachdem sie das Herz von Tefiti an Vaiana abgegeben hat. Das war so rapide, das war ganz schnell.
Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ja. Ich dachte eher so, ja, Alter, ist schwach.
Ja, nee. Ich glaube halt einfach dadurch, dass sie es, und das ist ja, wie gesagt, die Macht des Lebens erschaffen.
Mhm.
Ne? Da hatte der Stein ja inne und deswegen Leben und deswegen, ja, hat krass. Sie halt einfach irgendwie
war sie vitaler. Da muss ich den Film aber wirklich nochmal angucken, wenn ich jetzt so viel Background-Infos habe.
Voll, und dann liegt sie ja da in dem Bett und die werden ja da hingerufen und dann liegt sie ja im Sterben und dann gibt es eine Szene, da sagt die Oma dann zu ihr, es gibt keinen Ort, an den du gehst, ohne dass ich bei dir bin. Und dann seufzt sie so danach, Vaiana. Sie macht richtig so. Und ich finde das so emotional als Antwort darauf. Und dann geht's nämlich los. Der Song, ne? Wo das Meer sich verliebt. Wo das Meer sich verliert, schwebt ein Klang und er ruft mich. Und dann rennt sie los und packt und dann kommt ihre Mama auch noch.
Ja, ich weiß, das finde ich eine ganz krasse Szene. Überkrass. Und sie hilft
und
ihr.
Und sie hilft ihr und umarmt sie.
Und gibt ihr noch ein Vespa mit.
Toll, guck dir das an. Killt mich. Und dann geht sie aufs Meer.
Shari hat dolle Gänsehaut.
Wirklich, aufs Segelboot, schaut zurück. Und das ist genau wieder dieses Subtile, wie die Oma stirbt.
Ja, genau.
Du siehst einfach nur, alle Lichter gehen mit einem Schlag aus. Dann kommt so ein Wind, der weht über die Bäume hinweg zum Meer. Und dort kommt dann der Rochen.
Ja.
Dieser leuchtende Rochen schwimmt unter dem Segelboot lang und springt vor ihr hoch. Und das ist so, okay, ciao.
Ja.
Ciao, Kakao. Emotional. Also es ist so emotional.
Aber das ist, ich finde, das ist auch so eine, also ein schöner.
Voll schön.
Ein schöner, na, Tod kann man nicht sagen, aber so ein schönes.
Ja.
Schöner Moment einfach, ne?
Voll.
Gerade weil du halt. Weil keiner ruft, sie ist tot oder so, sondern du erahnst es nur und dann macht es halt Sinn.
Genau,
ne?
Das und das finde
halt
ich so krass, dass du den Tod wieder mal nicht direkt siehst, sondern mit diesen Effekten, wie alle Lichter gehen aus, dieser Wind weht da lang und dann ist da dieser riesige Rochen, der Vajana begleitet, der nun mal auch vorher auf dem Rücken von der Oma tätowiert, riesig tätowiert ist.
Auch verrückt irgendwie.
Voll verrückt. Und
hast du sowas schon mal tätowiert?
Nein, noch nicht. Ja, und das ist für mich, also das ist so unfassbar schön dargestellt und mit dieser Wichtigkeit irgendwie des Todes, weil sie ja den Stein abgibt, um Vajana rauszuschicken und sie die Einzige
also,
ist, die an Vajana glaubt.
Das ist so krass.
Ey, du guckst den dann jetzt mit anderen Augen, glaub mir, diese ganze Szene, die macht so krass Sinn einfach und richtig Chaui Kakaui.
Cool.
Und vor allem hatte ich voll die Vibes von Life of Pi plötzlich.
Hab ich noch nie gesehen.
Ach krass.
Ja, nee, noch nie gesehen.
Das ist einer meiner allerliebsten Filme auf der Welt.
So, ich sehe ihn so oft bei Amazon und irgendwie bei Sky oder so und kommt auch oft im Fernsehen, aber ich weiß gar nicht, ob Paul den jemals gesehen hat, aber ich hatte noch nie das Verlangen, den anzugucken,
krass.
Weil ganz dumm gesagt, für mich ist so, ja, das ist halt ein Boden, da ist ein Tiger drauf.
Ey, ich habe den damals sogar im Kino gesehen, Zoopalast, aber
na,
hinten raus das Kino, saß relativ links, weit vorne und ey, das war so, ich war so glücklich danach, ihn im Kino gesehen zu haben, weil er so bildgewaltig ist. Das ist ein absoluter Traum, wirklich. Ich liebe diesen Film. Es gab eine Zeit, ich hatte den dann auf DVD. Es gab noch Zeiten, da hatte man ja DVDs und keine Streamingdienste. Und da haben wir den regelmäßig geguckt. Das war auch so ein Film, den hatte ich dann immer einfach an. So wenn irgendwie einfach so nebenbei mal laufen. Oh, ich liebe ihn so sehr. Wir haben erst letztens wieder geguckt und ich war schon wieder so gefesselt. Wirklich traumhaft schön.
Gut, ich guck mal, ob ich es einrichten kann.
Super, freut mich. Und da gab es auf jeden Fall auch so eine Szene nachts mit so fluoreszierenden Tieren, die da lang geschwommen sind. Und
was?
So
was ist das? Wenn
so leuchtende Tiere.
Danke.
Und das war halt so wie der leuchtende Rochen.
Ja.
Und das erinnerte mich sehr daran. Wunderschön.
Cool.
Ja. Okay. Deswegen Oma Thala von Vajana. Ganz, ganz.
Also jetzt, wo du das so sagst.
Okay,
ne,
freue ich mich.
Also finde ich, dass das absolut gerechtfertigt ist hier. Und auf jeden Fall eine der emotionalsten Szenen auch generell.
Ja, auf jeden Fall. Für mich definitiv auch.
Puh, jetzt wird's richtig traurig, weil... also weil wirklich, also das... killt mich jedes Mal, wenn ich sehe.
Ich auch. Bin ich bei dir.
Weil es einfach echt so traurig ist.
Ja.
Wir sprechen hier über ein... Eigentlich ist er gar nicht richtig da.
Soll ich singen?
Warte.
Okay.
Eigentlich ist er gar nicht richtig da, sondern er ist eher so erfunden. Aber es gibt einen Song, an den alle sich erinnern können.
Zum Spielen, wer ist immer da?
Bing, bong, bing, bong.
Auf der Rakete, hopsasa.
Bing, bong, bing, bong. Ja, es ist Rileys erfundener Freund. Hauptsächlich Zuckerwatte, aber figürlich betrachtet zum Teil Katze. Und der Schwanz erinnert uns ja hier sehr an die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Zum Teil Elefant, zum Teil Delfin. Und was kann er? Er weint Süßigkeiten. Wir sprechen natürlich über Bing Bong aus Alles steht Kopf.
Oh, und er hat einen Beutel wie Mary Poppins.
Nein, er hat einen Beutel wie Hermine aus Harry Potter. So habe ich es tatsächlich. So hat es bei mir Klick gemacht.
Bei mir war es wie Mary Poppins. Sie holt doch auch alles aus ihrem Beutel.
Ja.
Voll. Können wir mal darüber reden, dass er nur existiert hat, weil ein dreijähriges kleines Mädchen jemanden an ihrer Seite brauchte?
Ja.
Das war seine einzige Daseinsberechtigung. Er hat keine anderen. Er braucht gar nichts. Sein einziger Antrieb ist, für Riley da zu sein.
Sie waren beste Freunde.
Ja, das macht es doch nur noch herzzerreißender.
Ja.
Er existiert nur für Riley.
Ja.
Wow.
Und sie haben so viel erlebt. Mhm. Wirklich, er war so wichtig für Riley, für ihre Kindheit. Sie waren zusammen in einer Band. Freude war natürlich auf all den Konzerten, was ich auch sehr lustig finde. Sie haben Fange gespielt, sind mit der Rakete geflogen, die mit Liedkraft ja geflogen ist. Das Lied, was wir ja gerade gehört haben. Und sie hatten echt so eine gute Zeit und er war für Riley so wichtig.
Ja.
Und was passiert mit Kindern? Natürlich, sie werden größer.
Ja.
Und dann brauchen sie irgendwann ihre imaginären Freunde nicht mehr. Meiner ist aktuell da, er steht neben dir, du kannst ihn kurz winken. Hi! Nee, und irgendwann
zählen Geister auch dazu?
Nee,
ah, okay.
Geister anderes gibt's Thema. Ja wohl gar nicht.
Doch, wir hatten einen Geist im Haus meiner besten Freundin, der hieß Lars.
Warum Lars?
Hat er uns gesagt.
Wie, habt ihr so ein Ouija-Brett gemacht?
Ja, Gläserrücken. Und da hat er gesagt, er heißt Lars. Wirklich, haben wir 8 Stunden gemacht.
Liebe Gäste, wenn ihr mehr zu diesem Thema haben wollt, schreibt es uns. Wir packen es in eine Behind-the-Podcast-Folge rein.
Und das hat wirklich funktioniert.
Bam, 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 bam. Ey, ich habe an sowas auch krass gedacht, aber ich hatte auch eine ganz krasse Emo-Zeit, so, wo ich auch so Geisterbeschwörung gemacht habe und so.
Krass.
Leute, ihr wollt diese Folge. Bitte sagt es uns.
Ich glaube, sie ist überfällig.
Ja, und irgendwann braucht er halt Riley nicht mehr. Und dann ist er halt so vor sich hingedümpelt.
Ja, aber vergessen hat sie ihn ja auch noch nicht.
Nee, er ist da.
Sie braucht ihn nur nicht als, so als ihren imaginären Freund. Aber sie hat sich noch erinnert, dass sie ihn hatte.
Genau.
Ja, aber das endete dann jetzt auch. Weil... Bing Bong und Freude sind in die Vergessenheit gefallen quasi. Mhm. Ne? Das ist ja ein tiefes Loch, wo alle Erinnerungen, die man vergisst, landen. Und dort sind sie auch gelandet, beide. Mhm. Dort steckten die beiden fest, hatten aber eine tolle Idee, weil da nämlich auch deren Rakete, ne? Mhm. Was ist denn das? So ein kleiner Bollerwagen.
Ja,
quasi.
Genau, mit
Liedkraftantrieb.
Genau. Da kommt dann immer so Regenbogen-Power raus.
Voll.
Dann irgendwie.
Und der war zufällig auch da unten, was natürlich das große Glück von beiden war, weil so dachten sie sich, können sie sich mit dem Liedkraftantrieb da raus katapultieren mit der Rakete. Aber es wollte nicht so recht funktionieren, weil sie doch beide zu schwer waren für die Rakete.
Aber sie probieren es mehrmals.
Sie probieren es immer wieder.
Es ist so schön, weil sie wirklich dann, sie sehen, dass diese ganzen Erinnerungen, die da unten sind, die halt dann alle natürlich schon so ganz grau sind und dann verschwinden sie, sie werden so zu Asche, ne, weil sie dann komplett vergessen sind. Und dann freuen sie sich so, weil sie jetzt einen Ausweg sehen.
Genau.
Und alleine diese Freude schon, finde ich so, es ist noch nichts verloren. Sie kommen jetzt raus, weißt du? Und sie versuchen es. Und
kurz vor knapp stürzen sie dann immer ab, weil sie zu schwer sind. Und deshalb entschließt Bing Bong, sich selbst zu opfern.
Er sagt zu Freude, komm Freude, noch einmal. Ich habe da so ein Gefühl.
Ey, killt mich. Und dann singen sie und wie er dann sagt, lauter Freude, sing lauter. Ey, ciao. Und dann macht er den Körper da runter.
Freude sieht es ja jetzt gar nicht. Freude denkt sich so, Bing Bong, wir schaffen es. Und dann dreht sie sich um. Oder ist es erst oben, wo sie es realisiert?
Erst als sie gelandet ist.
Und dann guckt sie runter und Bing Bong steht da und freut sich so von aus tiefstem Herzen mit ihr mit.
Und sagt, flieg mit ihr zum Mond für mich, okay?
Sein allerletzter Wunsch gilt auch Riley.
Ja. Und dann verweht er im Winde. Und dann wird er vergessen.
Todeszeitpunkt, Stunde 1 und 13 Minuten.
Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm.
Aber er hat ganz schön lange überlebt.
Hat er, ne?
Fast bis zum Ende hat er mitgemacht.
Hat er fast geschafft?
Nee, das ist... das ist, ich musste mich echt entscheiden, ob wie hoch ich das für mich persönlich ranke. Mhm. Weil das für mich einfach, der ganze Film ist unfassbar.
Und für mich ja auch. Ganz krass, ganz krasser Film.
Der macht ganz viel mit einem.
Der macht
Running Gag. Der holt mich ab. Ja. Und diese Szene, alles so mit diesen mit den Gefühlen und auch wenn Freude da unten sitzt und diese eine Erinnerung sieht und halt sieht, Freude und Kummer gehören zusammen, weil aus Kummer kann Freude werden.
Genau.
Andersrum natürlich auch, aber ne, das sind alles so Momente, wo ich mir denke, oh Gott, dieser Film ist so wichtig für uns alle.
Voll. Oder diese Ohrwürmer oder diese Gefühlsinseln. Also es sind so viele kleine Details. Die Traumwelt. Ey, dieser Film ist ein Meisterwerk.
Trip with that gum.
Ja, genau. Trip with that gum.
Und dann kommt da halt dieser Bing Bong, der so süß gezeichnet ist und so toll gemacht. Und die Farbe allein, dieses Pink. Mm. Und dass man Süßigkeiten weint. Probiert die Karamellbonbons, sie sind besonders lecker. Das ist so eine krasse Idee. Und dann nochmal so einen emotionalen Tiefpunkt einzubauen.
Schauen.
Also das ist furchtbar.
Ja. Und die Szene sollte ursprünglich noch länger sein. Aber da hat sich Pixar denn dagegen entschieden, weil es selbst für Pixar zu herzzerreißend war. Weil das, was wir jetzt ja bekommen haben, ist schon herzzerreißend. Aber es sollte noch viel schlimmer sein, weil die einfach noch mehr ins Detail gehen wollte, was Bing Bong in dieser Szene durchmachte.
Oh,
dieser innere Kampf von, ich will nicht vergessen werden, aber ich muss was tun, damit Riley ihre Freude wiedergewinnt und Lebensfreude und hier und da. Und dass er schon richtig verzweifelt war in dem Augenblick, was tue ich? Und das alles haben sie rausgeschnitten, damit es eigentlich völlig killt. Danke, Pixar.
Damit auch alle den Film noch weiter gucken und da nicht ausmachen.
Genau, so ist es. Ja, fand ich krass.
Ja.
Das ist eigentlich noch herzerreißender geplant.
Ich finde, es ist schon herzzerreißend.
Es ist genau
genug,
richtig.
Weil
so.
Durch die Geschichten, die er ja auch erzählt über Riley, merkst du sofort, was er für eine Bindung mit ihr hat und wie wichtig er ja auch für sie war.
Mhm.
Deswegen ist es für mich schon durchaus klar, dass er damit sich hasselt.
Ja.
Dass es für ihn schwierig ist. Ich meine, er probiert ja nicht umsonst drei, viermal mit Freude nach oben zu kommen. Das machst du ja nicht, wenn du sofort abschließen willst, so, weil es dir egal ist. Deswegen ist es für mich klar.
Hast du gerade hasselt gesagt?
Naja, der hasselt so mit sich.
Heißt das nicht hasseln?
Keine Ahnung.
Haseln ist irgendwie süß.
Hasseln. Ich habe nicht haseln gesagt, ich habe hasseln gesagt.
Nee.
Ich habe nicht haseln gesagt.
Du hast ein voll weiches S gesagt. Das stimmte was nicht.
1:30. Schreib mir das auf und werde es im Nachgang kontrollieren. Ja, ist ganz, ganz schlimm. Einer der traurigsten Tode, aber auch eine wichtige Szene
genauso
für den Film.
Genauso wie bei Oma Thala und Vaiana. Es gibt so wichtige Tode. Voll gemein.
Naja, aber das ist genau das, was Peter DeVecco gesagt hat. Die Geschichte muss vorangebracht werden.
Genau.
Weil hätte Bing Bong sich nicht geopfert, wäre Freude auch tot gewesen. Und dann wäre Riley für immer weggelaufen, wäre nie wiedergekommen.
Ja, aber so, andersrum hätte man ja machen können, dass Bing Bong auch trotzdem nicht vergessen wird. Und beide zusammen einfach
das rausschaffen. Ist schon wichtig, dass beide gestorben werden.
Da haben wir es wieder. Das Glas ist halb leer.
Genau. So, dann wieder ein Film, ein Überraschungsfilm für mich.
Ein Überraschungsfilm für dich. Und zwar, Franzi, es ist unser Film. Encanto. Abuelo Pedro.
Ich wusste, dass der kommt. Ja. Und ich habe gestern Abend, als ich nochmal alles so durchgegangen bin, dachte ich so, eigentlich müsstest du den reinpacken. Bist du bescheuert? Warum machst du das nicht? Und dann dachte ich, macht Shari bestimmt.
Auf mich ist verlassen.
Nee. Ja. Oh, was haben wir geweint bei der Szene.
Wirklich, wie zwei Schari-Schlosshunde.
Ja.
Es war so krass. Und nicht nur wir. Wir wollen es immer wieder erwähnen. Söhnlein hat auch geweint.
Ja, wir haben nämlich zu dritt den in der Presse Vorführung gesehen im November. Und es folgen hier Spoilers für den Film. Das möchte man nochmal sagen.
Ja.
Und
das war so krass.
Wir hatten auch keine Taschentücher mehr, oder?
Nein, das war echt alles. Wir waren überhaupt nicht vorbereitet, weil wir auch nichts erwartet haben bei den Filmen, weil wir ja beide jetzt nicht die Raya-Fans waren und waren so, ja, okay, vielleicht wird er genauso kacke. Und dann erwartest du ja nicht, dass dann so ein Meisterwerk bei rumkommt.
Mm.
Mit so viel Tränen von Anfang bis Ende. Ja. Und dann kommt der Pedro, flieht mit seiner Frau und den drei Kindern vor diesen Plünderern und dann opfert er sich selbst, um sie zu retten.
Ah, das finde ich auch so bekloppt. Also er kann doch, also sorry, ganz kurz, wir müssen mal kurz festhalten, dass das eine sehr dumme Idee war. Er schickt alle weg, das ganze Dorf ist auf der Flucht und er ist der Einzige, der dann sagt, geht mal ruhig, ich halte sie auf und geht dann zu denen, hä, natürlich stirbt er, aber ja, warum macht er das alleine? Warum kann er denn nicht mitlaufen? Ich verstehe so eine Leute immer nicht, die sich selbst opfern wollen. Es ist mir doch scheißegal. Lauf doch mit mir einfach weg.
Aber es hat doch was gebracht. Also vielleicht.
Aber
hat
das wusste er ja nicht. Na doch, ich glaube, er wusste das nicht. Nein, ich mag sowas überhaupt
ja,
nicht.
Ja, aber sein Blick, sein letzter Blick ihr gegenüber hat gezeigt, so richtig dieses, mach los, vertrau mir, geh, ich rette dich. Und das hat er getan, weil so schuf er die Grundlage der Magie der Madrigals.
Das ist mir doch aber egal, ich möchte doch meinen
Dann
Mann.
Dann wären jetzt vielleicht alle tot.
Na und, aber ich möchte doch meinen Mann an meiner Seite haben. Dann sterbe ich lieber mit meinem Mann an meiner Seite.
Ja, aber sie hatte jetzt Magie und 3 Kinder und 1000 Enkel. Und alles ist gut gegangen am Ende. Und er hat es gespürt, er hat es gefühlt.
Ich glaube nicht, dass er gespürt hat. Das glaube ich nicht. Er. Das finde ich eigentlich einen ziemlich großen Plothole in der
Nein,
ganzen Geschichte
er
vom Film.
Er hat es gefühlt, er wusste es. Er wusste es. Ich sag, er wusste es. Er wusste, er würde jetzt das Richtige. Ich glaube nicht, dass er wusste, boah, wenn ich jetzt sterbe, dann gibt's eine Zauberkerze und die gibt meiner Frau eine Magie. Sondern ich glaube, er hat gefühlt, wie man es in seinem Blick sieht, wenn ich ihn richtig deute. Er hat gefühlt, ich muss das jetzt tun, um all die Menschen zu retten, die da gerade geflohen sind.
Also
und er sollte
Sinn
recht behalten.
Dahinter.
Ja.
Ich möchte
nicht, dass du an diesem Film jetzt schlechte Kritik äußerst.
Möchte ich schon, weil ich das nicht in Ordnung finde, wenn man von seinem Ehemann Abschied nehmen muss.
Ja, das war auch schlimm.
Das mag ich nicht.
Ja, es war schlimm. Und noch viel schlimmer war es, dass er offensichtlich wirklich ein guter Mensch
ja,
war, ein toller
und
Mensch.
Und ja auch gut aussehend ist.
Ja, und ein liebender Ehemann. Und das alles so ein selbstloser Anführer, der die da alle rausgeholt hat aus dem Dorf und kommt alle mit und ich werde mich hier selbst opfern. Ich finde, das macht das alles noch viel schlimmer und noch viel dramatischer. Und vor allem, wie sie so innerlich zusammenbricht, so diese pure Verzweiflung in ihrem Blick und ey, das ist, und vor allem auch hier wieder alles ohne Dialog. Einfach dieser Song, der sowieso killt, alleine schon ohne die Geschichte, dieser Song drunter gelegt, nur die Bilder, ey, das ist, wow, wie bei Karl und Ellie, aber da sind wir ja noch nicht. Ja, also auch, ne, ohne Worte, einfach nur Bilder, Musik und es killt einen. Mhm. Ja. Deswegen musste dieser Tod hier mit aufgenommen werden.
Ja, von mir aus.
Weißt du, was ich übrigens gelesen habe? Dass das alles da wohl am Tag der kleinen Kerze stattfand, Dia de las Velitas, oder auch die Nacht der kleinen Kerze. Ich habe beides gefunden, Noche de las Velitas. Und das ist ein Feiertag in Kolumbien, nämlich am 7. Dezember. Da wird nämlich dann am Vorabend der unbefleckten Empfängnis gefeiert und Kerzen aufgestellt überall, auf den Balkonen, überall einfach, ne, auf den Straßen, in den Parks und hier und da. Und dann wird da gefeiert, genau.
Was heißt denn unbefleckte Empfängnis eigentlich?
Jungfrau Maria.
Ah.
Ja. Und das ist ein Feiertag und deswegen vielleicht so dieses ganze Kerzenthema, was halt auch schon wieder so, ich habe das gelesen und war so, schlüssig, krass, dass jetzt hier die Kerze dieses Symbol der Magie ist, weil das wohl alles an diesem Tag oder der Nacht der kleinen Kerzen stattfand.
Schon geil, komischer, ne? Name für einen Feiertag.
Finde ich voll schön, voll niedlich. Oh, heute ist wieder die Nacht der kleinen Kerzen. Voll schön.
Nee, nur kleine Kerzen, Peter, nicht die großen.
Ja, genau. Ja, fand ich recht interessant, wollte ich hier mal droppen.
Ja. Der Song Dos Oroquitas war ja auch nominiert für einen Oscar, bester Filmsong, hat er leider nicht gewonnen.
Nee,
Billie Eilish hat ja gewonnen für No Time to Die, habe ich auch, glaube ich, noch nie gehört. Also, ich habe von Billie Eilish schon mal was gehört, aber nicht von diesem Song. Und We Don't Talk About Bruno wurde ja live performt bei den Oscars. Hast du es gesehen?
Nein.
Nee, mach's auch nicht.
Ah, krass.
Mach's nicht. Es ist wirklich ganz furchtbar.
Ach nee.
Es ist ganz furchtbar. Es ist so furchtbar, dass ich gerne das auch einmal in die Folgenbilder mit reinpacken kann, möchte. Das geht ja auch als Video. Und dann müssen wir bitte alle diskutieren. Weil ich verstehe nicht, wie kann man so einen Song, der so toll ist, so verkacken. Was? Und ich bin nicht alleine mit der Meinung. Der wurde im Internet hart zerrissen. Okay. Das Gute ist, dass dann Will Smith Chris Rock geschlagen hat und keiner redet mehr darüber. Ja. Ja. Aber der Song war, das war auch so geremixed irgendwie. Das hat alles keinen Sinn gemacht. Die Darsteller, die ja alle singen können, waren auch gar nicht da. Das war dann hier dieser, wie heißt der, Despacito-Typi. Mm. Der hat da mitgesungen. Und das war ganz furchtbar.
Krass, ja. Traurig.
Und warum der Song nicht für einen Oscar nominiert war, ist tatsächlich, weil Disney hat ihn nicht eingereicht.
Hä?
Ja, ich hoffe, das stimmt, diese Info, die ich jetzt noch im Kopf habe. Ist schon lange her, dass ich mich da mal interessiert habe.
Das ist der gehypteste Song seit der langen.
Die hätten doch locker dann gewonnen.
Jeder liebt den Song.
Tja.
Außer Dominiks bester Kumpel Maxi.
Ja, und Ramona mag ja auch die Songs nicht so.
Lass uns einfach nicht mehr über die beiden reden.
Fällt mir ein, ich war gestern bei meiner Freundin Jule und ihrem Freund Basti. Mhm. Die haben mir beide gesagt, dass sie Toy Story nicht mögen. Ich habe sofort natürlich die Wohnung verlassen, habe den Kontakt gelöscht.
Danke.
Und da habe ich jetzt nur noch dich als Freundin.
Also so ein Quatsch habe ich in meinen Lebtagen noch nicht gehört.
Ja, schwierig. Aber sie sind ja trotzdem ganz nette Menschen. Mhm. Naja, so viel nochmal zu zum Song von Encanto. So, dann kommen wir jetzt. Eigentlich möchte ich nicht darüber sprechen, weil ich das schon. Ich glaube, ich habe diese Szene zweimal in meinem Leben gesehen.
Und Danny wieder?
Ja.
Ah, krass.
Und ich spule immer vor.
Ah, wow.
Ich spule immer vor.
Ja.
Der Film ist aber generell nicht so der Film, den ich immer wieder angucken kann. Aber ich glaube, das ist auch deine Schuld.
Ja.
Oh. Weil du immer sagst, die zweite Hälfte, was haben sie sich denn dabei gedacht?
Ist auch so ein
Unsinn. Und großer Punkt ist halt auch einfach der Tod.
Ja. Wir haben gerade
Ellie.
Von den beiden gesprochen, genau, Karl und Ellie. Und die gute alte Ellie muss leider das Zeitliche segnen.
Ja, und ich finde das
bei oben. Wir sind bei oben.
Ich finde, ja, jetzt haben wir es gesagt. Wir sprechen über oben. Ein Film, den ich mir, wie gesagt, nicht angucken kann. Ich spule wirklich bis Minute 12, weil in Minute 11 stirbt sie. Es ist für mich auch wahnsinnig traumatisch, darüber zu sprechen, weil, weil die haben ihr ganzes Leben einfach zusammen.
Ja.
Die lernen sich im jungen Alter kennen. Die haben nicht nur eine Lebensgeschichte, die haben eine Liebesgeschichte. Die erleben so viel, die führen eine glückliche Beziehung, die versuchen durch alle Schicksalsschläge sich durchzuarbeiten, die ganzen dunklen Wolken, die da aufziehen. Die verlieren ja auch ein gemeinsames Kind. Ich habe es mir wirklich nicht nochmal angeguckt. Das ist jetzt einfach nur so Erinnerung. Dann diese, dass sie immer wieder das Sparschwein
plündern
müssen, weil sie irgendwie ihr Auto geht kaputt oder hier und da und überhaupt. Und dann wird sie krank und stirbt.
Vor allen Dingen hat er schon die Tickets nach Venezuela zu den Paradise Falls.
Also ich kann nicht verstehen, wie grausam.
Ja.
Es ist für mich einer der stärksten Intros in einem Film, aber auch der schlimmsten, so weit, dass ich es einfach nicht mehr gucken kann.
Ja, kann ich verstehen. Vor allem, weil man ja sonst so Tode gewohnt ist, dass man sich opfert und dass irgendwas einen Sinn ergibt oder man stirbt im Kampf oder keine Ahnung, irgendwie sonst. Und dieser Disney-Tod oder Pixar-Tod ist halt so krass einzigartig. Und
aber auch normal.
Ja,
das
so normal.
Ist ja das Schlimme.
Ja, ja, voll. Ja. So, ne, das toucht einen ja noch mehr, weil ja, kann passieren. Genau so kann es passieren, leider Gottes. Und völlig unüblich ist halt auch, dass es direkt zu Beginn passiert, finde ich. Also das kickt einen ja schon mal richtig hart irgendwie. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass der Trailer damals halt einfach war, also das hat einen alten Mann beinhaltet, einen kleinen Pfadfinder und einen sprechenden Hund. So. Und dann gehst du in diesen Film und denkst, okay, was ist das für ein Quatsch mit Ballons und sprechenden Hunden hier und da? Und dann hast du einfach die krasseste Love Story, die es in der Filmgeschichte gibt, innerhalb von 10 Minuten runtergebrochen, ohne, also außer am Anfang, danach dann ohne Worte, ohne Dialoge und bist erstmal platt von den ersten 10 Minuten.
Und also, du denkst dir so, wann fängt denn der Film mit diesen Ballons an? Ja. Ist es der Vorfilm?
Ey, wirklich niemand zum Henker hat erwartet, dass dieser Film so herzerreißend sein wird.
Und auch der Anfang. Genau.
Es war einfach niemand vorbereitet.
Und dann kommt da nur noch diese Piano-Version und sie wird immer langsamer. Ja. Und du denkst nur so, oh mein Gott, ich kann...
Voll.
das ist für mich, ich weine in diesem Moment so sehr, dass ich nicht mehr atmen kann. Kennst du dieses Schluchzen? Das war so.
Ja.
Und dann brechen alle Dämme.
Ja, das tue ich beim nächsten Film. Aber ja, nee, ich gebe dir recht, das ist richtig krass. Und es gibt so ein Meme, das fand ich immer sehr bezeichnend. Und zwar steht da, Disney told a better love story in 8 minutes with no dialogue than Stephenie Meyer did in 4 books. Und Stephenie Meyer ist von Twilight. Genau, weil das alles zur selben Zeit war. Oben war 2009, die Books waren, also die Bücher waren von 2006 bis 2009. Nochmal auf Deutsch. Disney hat eine bessere Liebesgeschichte in nur 8 Minuten ohne Dialog erzählt, als Stephenie Meyer es in 4 Büchern von Twilight getan hat.
Haben sie recht.
Haben sie recht.
Also ich habe die Bücher nie gelesen, ich aber schon, die Filme waren schon stark. Echt richtig nicht so geil.
Toll. Die Bücher waren richtig toll. Aber trotzdem, ey, das waren 8 Minuten Geschichte, die geschrieben wurden in der, also in Sachen Love Stories, Filmgeschichte. Wirklich. Es ist so, das ist nicht zu toppen einfach.
Ich finde halt auch so schlimm, wenn sie dann gestorben ist. Also alleine schon mal, ne, wie sie so Abschied von sich nehmen und so und dann, wie er dann in der nächsten Szene alleine bei der Beerdigung sitzt. Am gleichen Altar, wo sie auch geheiratet haben.
Ja.
Und dann sind dann da diese Ballons aufgebaut und diese Blumen und so. Und er hält halt auch einen Ballon in der Hand. Und du siehst richtig, also ich habe, also wenn man an einem gebrochenen Herz sterben kann, hätte ich es bei ihm voll.
Ja.
Ich glaube, man kann tatsächlich auch
an gebrochenen Herzen sterben. Ja.
Das siehst du bei ihm. Also da denkst du dir wirklich, der... Ich glaube nicht, dass er den Film überleben wird.
Naja, aber hat er ja auch nicht so richtig. Er hat sich ja auch komplett, verbitterter als er kann man ja gar nicht werden.
Dann ging es halt einfach bergab. Ja. Ne? Und ich weiß, als meine Oma damals gestorben ist, auch schon sehr lange her, da war mein Opa genauso, also es war, ich glaube, es war vor oben, als die Filme rauskamen. Und da habe ich auch immer gesagt, boah, das ist... Du merkst richtig dieses gebrochene Herz einfach an. Und das werde ich für immer in meinem Kopf haben. Und das gleiche Gefühl habe ich halt bei Karl, wenn er da bei der Beerdigung sitzt. Ja. Und deswegen kann ich mir diesen Film generell nicht angucken, diesen Prolog nicht, weil das für mich zu nah am Leben ist.
Ja.
Und weil ich mich natürlich da auch sehe. Weißt, es gibt ja nicht, also ich will ja, eigentlich möchte ich gerne, dass meine Liebsten für immer leben, aber das ist, so wird's halt nicht sein. Und das ist mir zu nah an der Realität und deswegen hasse ich es. Ich hasse diesen Film.
Okay. Traurig.
Ja. Nee, weil er traurig ist, hasse ich ihn.
Ich hab's schon verstanden. Ja. Danke. Danke für die Erklärung.
Ja. Aber warum zum Beispiel ist er für mich nur, er ist ja eigentlich für mich so mehr oder weniger auf Platz 2. Du hast ja jetzt noch gleich einen reingepackt. Warum ist er für mich auf Platz 2? Weil sie ihr Leben zusammen hatten, weil sie alles gemeinsam machen konnten. Sie haben so viele Erinnerungen, sie haben so viele Erinnerungen schaffen können. Ja. Sie haben so viele Möglichkeiten gehabt, so viel auch gemacht. Natürlich haben sie nicht alle Träume erfüllt, aber sie hatten ihr Leben zusammen.
Ja. Ja.
Und mein Platz 1 zum Beispiel hatte das halt nicht. Und deswegen ist das für mich so mein 2.
Okay.
Mein zweiter Teil, den ich seit Jahren nicht gesehen, mein zweiter Platz, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ja.
Okay.
Ich habe auch nicht bei der Vorbereitung reingeguckt.
Krass.
Weil ich es nicht ertragen konnte.
Ja.
Ich wollte damit nichts zu tun haben.
Okay.
Ja.
So, jetzt kommen wir zum
Gott, was kommt denn jetzt? Ich bin so gespannt.
Ja, und das ist für mich der traurigste Tod.
Oh, wirklich?
Also der emotionalste.
Ach, ich bin so aufgeregt.
Okay. Ich habe richtig Angst, dass du jetzt sagst, oh, okay. Was für mich wirklich, es bedeutet mir sehr viel.
Okay, also egal was jetzt kommt, ich versuche einfach zu sagen, echt krass. Okay.
Ein Glück kann ich dich mittlerweile auch schon ein bisschen lesen.
Deuten, ja.
Okay. Uroma Koko.
Oh.
Oh, du meinst es ernst, ich sehe es. Oh, zum Glück.
Oh, warum?
Glück.
Ich habe nicht daran ausgegeben.
Oh, es gibt mir so eine Genugtuung.
Es tut mir so leid, dass ich nicht an sie gedacht habe.
Ist nicht schlimm, ich habe sie doch hier. Ich habe sie für uns beide aufgeschrieben.
Das ist so schlimm. Oh Gott. Oh Mann.
Ja, ich sehe es. Tut dir vom Herzen leid.
Wirklich, ich habe auch ein gebrochenes Herz jetzt.
Zu Recht, völlig zu Recht.
Das ist so schön.
Das ist so krass. Das ist so krass. Also das ist wirklich für mich der krasseste Tod. Der krasseste Disney.
Der traurigste.
Du hast recht. Der traurigste, emotionalste Disney-Film-Tod.
Ja.
Wow. Ey, Der beginnt für mich ja schon, wenn Miguel zu Uomo Coco geht und ihr das Foto von Hector zeigt, ne? Dieses Hector. Unvollständige
Hector. Nervt mich ein bisschen, wie er das immer ausspricht.
Ich finde das voll schön. Ich mag das voll. Und dieses unvollständige Foto zeigt und er weint so sehr bei ihr und er ist so verzweifelt, weil er so unbedingt möchte, dass sie sich erinnert und dass sich irgendjemand erinnert an Hector. Und das ist so, das geht mir schon so nah, wie Miguel so unglaublich verzweifelt ist und so sehr sich wünscht, dass sie sich erinnert. Und dann soll er sich auch noch entschuldigen bei ihr und er fängt aber halt an zu singen.
Oh.
Er denkt stets an mich. Ich finde, ich habe auch letztens zu meinem Mann gesagt, mich catcht dieser Song gar nicht mal so krass, so wenn man ihn hört, aber in der Szene halt schon. Dann singt sie halt plötzlich mit und das, boah, und dann fangen alle an zu weinen, weil die halt sehen, oh krass, diese Musik bewirkt was und sie erinnert sich wegen der Musik, die Miguel da gerade spielt und singt und dann fängt sie so sehr an zu lachen und erinnert sich an ihren Papa und boah, das ist, okay, erst da beginnt schon der Tod, ihr Tod für mich, weil das ist ja so dieser ganze Szenenkomplex am Ende. Und zeigt dann die Gedichte und Briefe, die sie noch von ihrem Papa hat. Und halt auch dieses Fotostück, das Foto von Miguel ja komplett macht, den Kopf von ihm. Und erzählt aus ihren Erinnerungen. Und als nächstes ist dann halt schon die Szene ein Jahr später. Und das ist ja dann wieder der Dia de los Muertos. Und da steht dann das Foto von Uomo Coco auf dem Schrein, was ja dann heißt, sie ist jetzt verstorben. Und dann, und das ist ja für mich der Killer-Song, schlechthin wird Stolzes Corazon, keine Ahnung, eingespielt. Und zeitgleich oder kurz danach kommt dann die Szene, wie Hector aus dem Land der Toten ausreisen darf, um zu seiner Familie zu kommen, weil er jetzt wieder auf dem Schrein steht und man sich wieder an ihn erinnert. Und ey, dann spielen die da. Achso, und dann ist er auf dieser Brücke. Diese Ringelblumenbrücke und ist so, man sieht richtig, wie aufgeregt er ist und wie stolz er ist und wie sehr er sich freut, dass er endlich rüberlaufen kann zu seiner Familie. Und dann spielen sie zusammen Gitarre zu Stolzes Corazon. Und das finde ich so krass. Das ist so krass. Das ist eine der emotionalsten Szenen überhaupt für mich. Da fange ich wirklich sofort an zu weinen. Ich habe auch gestern, als ich mir das angeguckt habe, sofort angefangen zu weinen. Ich meinte echt, es ist so grausam zu meinem Mann. Und er meinte, nein, es ist Folter. Und dann meinte ich, ja, du hast recht, es ist einfach Folter. Diese ganze Szene ist, ja, wow, genau.
Was ich halt auch noch so emotional finde, als sie sich erinnert, ist halt, dass Hector ja gleichzeitig wieder von den Toten mehr, also weißt du, weil er ist ja kurz davor, dass man ihn komplett vergisst weil die Oma ihn ja quasi vergisst und wir wissen alle bei Coco in dem Film, wenn man vergessen wird, dann ist das wie bei Alles steht Kopf, man ist halt dann so Staub und dann ist vorbei, man kommt nicht noch mal wieder. Und bei Hector ist es halt kurz davor. Und dann schafft halt Miguel das zusammen mit Coco zu erreichen, dass er eben nicht vergessen wird. Und das untermalt dieses ganze furchtbare, dramatische nochmal. Und im Zusammenspiel macht das halt das für mich einfach schlimm.
Und auch
schlimm.
Die Musik und diese pure Verzweiflung halt bei Miguel, weil er es sich so sehr wünscht, dass er wieder erinnert wird, der Hector. Und oh, krass. Und da sieht man dann auch wieder, wie er dann ein Jahr später an diesem Schrein steht, wo die Uomo Coco dann halt mit ihrem Bild auch draufsteht und Hector und alle, wie, das ist gar nicht so dieses typische, sie ist tot, ich bin ganz traurig, sondern es wird dann gefeiert, ne? Das ist so, hey, es ist alles gut jetzt. Coco ist bei ihrem Papa und alle sind aber auch eigentlich bei uns, weil wir erinnern uns an sie und deswegen können sie an diesem einen Tag ins Land der Lebenden kommen und feiern mit uns und das, wow, ich find's so krass und das, was du auch gerade gesagt hast mit diesem Vergessen und so. Da habe ich noch was gefunden so im Internet. Das fand ich echt spannend, dass es wohl in Mexiko das Konzept der drei Tode gibt. Und das besagt halt, dass der erste Tod der physische Tod ist, also der Tod des Körpers, ganz klassisch. Der zweite Tod ist dann natürliche Art, nämlich der Moment, wenn der Körper der Erde übergeben wird und somit wieder in den Kreislauf der Natur zurückgegeben wird. Und dann gibt es den dritten Tod und das ist nämlich der Moment, wenn die letzte Erinnerung an dich verblasst. Und deswegen gibt es den Dia de Muertos, um zu unterstützen, den letzten Tod herauszuzögern, indem man halt den Verstorbenen gedenkt und sich an sie erinnert. Mhm. Und das finde ich so schön, einfach dieses, dass die so eine krass andere Blickweise auf das Thema Tod haben, als wir es haben. Mhm. Und dass sie halt so einen Tag haben, den die feiern. Und zwar nicht, dass jemand tot ist, sondern die Menschen feiern, die sie einst in ihrer Familie hatten, mhm, und den gedenken und das einfach auf so eine fröhliche Art und Weise und Essen und Trinken für die ja bereitstellen und die Ringelblumen auf den Boden legen, um denen den Weg zu leiten. Und also es ist so, ich finde das so eine krasse Tradition und
fällt bestimmt auch vielen damit auch leichter damit umzugehen, mhm, halt so, ne?
Weil es nicht so krass negativ, genau, behaftet
ist. Bei uns ist es halt so endgültig.
Genau. Ne? Das ist, jemand ist tot, dann ist er tot. Mhm. Und da ist es halt so, allein mit diesen drei Konzepten, dieses, ne, ey, dieser Mensch ist nicht tot, solange wir uns an ihn erinnern. Mhm. Und das finde ich halt echt, finde ich krass. Und das wird in diesem Film und vor allem halt hier in diesen Endszenen so heftig übermittelt. Also das killt mich jedes Mal. Und ich muss nicht erst den Film geguckt haben, damit ich emotional werde am Ende, sondern ich kann wirklich ad hoc in diese Szene reinschalten und ich fange sofort an zu weinen. Sofort. Mhm. Das ist krass. Also für mich eine der emotionalsten oder der emotionalste Disney-Film Tod. Mhm. Ja.
Krass.
Zum Glück bist du.
Ja, voll. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich.
Tja, bei mir musst du dich nicht entschuldigen.
Aber bei Coco.
Bei Coco, ja.
Mache ich dann im Oktober wieder.
Okay.
Wenn wir zusammen feiern. Nee, absolut zu Recht. Also danke, dass du den hier reingebracht hast.
Du, und herzlich gern.
Auch nochmal gezeigt hast, wie anders oder wie verschieden auch die Tode dargestellt werden, voll, in den Filmen, ne? Ja. Was sie für Botschaften haben, wie sie auch vonstatten gehen. Mhm. Ja.
Tja.
Traurig.
Sehr traurig. Aber nun kommen wir. Sehr spannend und ich bin schon sehr auf deine Erklärung gespannt.
Ja.
Zu deinem traurigsten Disney-Tod.
Ja, und ich weiß jetzt schon, dass wahrscheinlich ganz viele sich denken, hä? Was?
Ja, ich hab auch nicht, ja, schlecht geguckt.
Du dachtest erst, ja, das ist von hinten, genau, das ist von hinten nach vorne. Und ich, ja, so, nein. Und da hat er extra noch hingeschrieben, 3, 2, 1.
Genau.
Ach nee, hä?
Ja, ich war richtig verdattert. Also da, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Deswegen, ja, los, lüften wir das Geheimnis.
Aber es gibt ja 2 Tode eigentlich da drin. Deswegen, beziehungsweise 3.
Ja.
2 von...
Ach, krass, siehst, ja, du, ich bin sehr gespannt, welchen du,
so,
meinst.
So, und ganz viele werden jetzt wahrscheinlich denken, hä, nee, ich hätte den anderen gedacht. Mhm. Oder hä, nee, ich hätte das andere gedacht. Es sind... Tarzans Eltern.
Krass, siehst du? Und ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, okay, ist Kerchak gemeint?
Nein, das ist mir doch egal.
Okay. Okay.
Ich wusste es, weil ich wirklich bei meiner Recherche, man lässt sich ja immer so ein bisschen inspirieren, es gibt ja ganz viele Ranking-Seiten, weil, ja, man muss ja auch erstmal so ein bisschen reinkommen und, ja, gucken. Ich kann ja nicht alle 1000 Filme durchgucken. Na, aber immer nur dieser Kerchak. Gorilla. Ja. Und dachte ich so, nee, Freunde, Tarzans Eltern, ja, können wir bitte über die sprechen? Mm. Das ist für mich einer der traurigsten Tode. Mm. Und ich kann dir genau sagen, warum ich den stärker noch finde als bei oben. Mm. Weil sie eben nicht ihr Leben zusammen hatten.
Okay.
Weil sie gerade ein Baby in die Welt gebracht haben.
Vor allem nach einem Schiffsbruch.
Genau, also die haben, so? Ja, ja. Die total verrückt. Also der Film beginnt ja schon mit einer Katastrophe, ja, ja? Also da brennt ein Schiff, dann kommt noch diese ekelhaft furchtbare Musik von Phil Collins mit 2 Welten.
Ja.
In einem Beiboot sitzt eine Frau und ein Baby, sie werden runtergelassen von einem Mann. Das sind beides Tarzans Eltern. Mhm. Tarzans Vater springt in letzter Minute vom brennenden Schiff. Beide können sich retten. Beide gucken sich an. Du siehst wirklich, wie sehr sie sich lieben und wie sehr sie sich freuen, dass sie zu dritt das jetzt überlebt haben. Wahre Liebe sehe ich dort da drin. Und dann schaffen sie es sogar, sich noch zu retten und stranden auf dieser Insel, in diesem, ja, Dschungel. Die bauen sich neues Leben auf.
Oh, ein Baumhaus.
Ja, die bauen sich ein Baumhaus. Die bauen, ja, haben alles, was sie zum Leben brauchen. Ja, aber dieser Dschungel. Der Dschungel ist halt auch gefährlich. Ja, und ich verstehe nicht, warum sie da nicht ein bisschen vorsichtiger waren.
Ja. Und, ja, sich nicht mal vor einem Sabor schützen konnten.
Ey, Entschuldigung.
Schwach. Echt schwach.
Ja, nee, auf jeden Fall nicht nur die Tiere, haben dort Gefahren oder bekommen Gefahren, sondern auch für die Menschen gibt es ganz viele Gefahren. Auftritt Leopardin Sabor.
Ist das eine Frau?
Ja, habe ich nachgelesen. Ich fand es komisch. Können wir vielleicht das für neutral lassen?
Ja.
Naja. So, und dieser Jagd auf seine nächste Beute und findet den Sohn von den Gorillas. Wie heißt sie? Hier steht nämlich Jana. Das ist ja natürlich falsch, weil hier wieder Autokorrektur ist. Carla.
Carla ist, genau.
Carla ist die. Carla und Kerchak. So. Wird dann gefressen. Man hört es ja nur.
Wer wird gefressen?
Naja, der Sohn von Carla und Kerchak.
Ach so.
Weil das ist ja das Verrückte. Genau. Das ist ja so das Verrückte. Du siehst halt diese tolle Welt von Tarzans Eltern, alles cool. Und dann siehst du halt Carla und Kerchak. Dann kommt ja dieser Sohn und dann der Leopard und dann ist der tot. Und dann denkst du nur so, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Die Herde zieht ja auch voran. Und dann aus der Ferne hört ja Carla ein Baby schreien und da wird das Ganze, da wird die Tragödie sichtbar,
ja, und das
ganze
Blutbad.
Ausmaß, richtiges Blutbad. Also der Tiger hat halt auch im Baumhaus von Tarzans Eltern gejagt. Das ist, Leopard, nicht davor, sondern in den heiligen Hallen, in den geschützten Bereich, und das finde ich so grausam.
Voll.
Und dann sieht Carla da dieses Durcheinander und ein Anzeichen für einen Kampf, da sind Fenster zerbrochen, die Schränke sind... Naja, die haben doch da Fenster, da sind Glasscheiben.
Ach,
und so.
Quatsch.
Doch wirklich, ich habe das nachgeguckt.
Wo sollen sie die denn herhaben?
Naja, vielleicht haben sie das.
Hä?
Das doch, da sind Glasscherben.
Das geht doch nicht.
Doch.
Aber dann kommen die nicht aus den Fenstern, dann hatten die da irgendwelche Schüsseln, die angestrandet wurden oder so.
Ja, und die Schüsseln dann als Fenster genommen.
Sollen die da in einem Baumhaus im Dschungel Fenster eingesetzt haben? Wahnsinn.
Das sind aber Fenster gewesen.
Okay, ich guck's mir nochmal an.
Ja, auf jeden Fall sind Schränke offen. Wo haben sie denn die Schränke her?
Ja, selber gebaut. Aber wie haben sie die hochbekommen? Ja, natürlich.
Ja, die haben hier so mit so einem Seilzug. Ja. Genau, das sieht man ja auch. So, die haben ja dann auch dieses kleine Beiboot dabei.
Trotzdem dahin bekommt.
Wir hatten doch noch ein Baby. Waren zu dritt. So, und dann sieht sie halt auch dieses Gewehr mit vollen oder leeren Patronen. Ich weiß halt nicht. Und dann sieht sie da diese Eltern liegen. Man sieht ja nicht den Kopf und so, ne? Man sieht ja nur
die Beine,
also so ab Schulter, glaube ich, oder so ein bisschen unter Schulter, wie sie da so hinter einer Schrankwand liegen oder so.
Aber warum hat Sabor die denn nicht auch gefressen eigentlich?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wieder dieses Subtile, was uns einfach nur zeigen soll, die sind tot, weil ja daneben...
Also so subtil ist es nicht, wenn da in einem Blutbad zwei Leichen...
Naja, Blutbad, da ist gar nicht so viel Blut.
Ja, da sind schon Bluttatzen.
Ja, da sind Bluttatzen, aber im Blutbad ist es jetzt für mich auch nicht.
Also für Disney finde ich schon ganz schön blutbadig.
Genau, da sind halt blutige Tatzenspuren und die Eltern sind halt tot.
Ja.
Und dann sieht halt...
Das ist nicht subtil.
Nee, aber du siehst halt jetzt nicht... So halt, weißt du? So die Kralle noch im Kopf.
Okay.
Ja, und Tarzan hat halt überlebt.
Ja.
Und ist schon krass.
Überkrass.
Todeszeitpunkt hier, geschätzt nur von mir, weil das ja so parallel stattfindet. Minute 2, 44 Sekunden. Davor oder danach, je nachdem, wann halt der Leopard unterwegs war und Beute gemacht hat. Es waren ja 3 Morde in einer Nacht.
Oh, warte.
Ja.
Hat er richtig losgelegt.
Ja, und wirklich bei meiner, also als ich das angeguckt habe, ich habe echt geweint. Weil das ist aber auch wieder die Musik bringt es halt auch so krass. Ne? Es ist halt so, es ist so gewaltig einfach. Der Text dazu auch, die Stimme von Phil Collins, alles. Und dann halt einfach dieses, wir haben uns ein neues Leben aufgebaut und sind gestorben. Und Tarzan wächst halt ohne seine Eltern auf. Ich finde alles, was mit Eltern ist, immer furchtbar schlimm. Und wie gesagt, die hatten halt nicht so viel Zeit miteinander wie Ellie und Carl.
Ja.
Und deswegen musste ich da mich dann doch für Tarzans Eltern entscheiden.
Krass. Wahnsinn, Franzi. Wahnsinn, richtig deep. Aber weißt du was, jetzt hatte ich mich hier auf Kerchak vorbereitet. Einfach nur, weil ich eine vorbildliche Podcasterin bin und mir dachte, ja gut, okay, wenn sie Kerchak jetzt so traurig findet, dann werde ich halt auch so ein paar Gedanken dazu aufschreiben.
Das lässt mich emotional echt irgendwie kalt.
Ja, ich auch. Ich finde es auch nicht so krass. Ich meine, ich finde schon krass, dass er dann irgendwie einsieht oder ihn als Sohn anerkennt.
Ich finde lustig, wie du jetzt hier versuchst, deine Vorbereitung. Erzähl ruhig, was hast du denn zu stehen?
Naja, weil ich mich halt damit echt ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ja, Kerchak war halt ein Leben lang böse zu ihm, weil er ihn nicht wollte. Ja. Aber auch aus Gründen, die sich ja am Ende bestätigt haben, weil er nämlich seine Gorilla-Gang schützen wollte. Mhm. Ne? Tarzan hat die Feinde reingebracht, das wollte er immer vermeiden. Mhm. So haben wir den Salat. Am Ende auf dem Totenbett hat er dann aber noch Tarzan dann doch noch als seinen Sohn anerkannt. Ne? Und sagt halt, mein Sohn. Fand ich süß, fand ich schön, kann man so machen, aber dass es sich so catcht, hätte ich auch nicht gedacht. Und es wurde sich auch zum Glück bestätigt, also hat sich bestätigt.
Deswegen habe ich auch nur Tarzan geschrieben.
Boah, gut, ne? Jetzt bist du aber sneaky.
Ja, weil ich nämlich wusste, weil ich dachte, dass sich jeder redet hier immer nur über ihn. Hm. Komisch, aber ich habe sofort an Tarzans Eltern gedacht. Krass. Also auch wenn wir mal eine Folge zu die besten Intros machen, das ist Platz 1 für mich.
Ja, okay.
Ah, jetzt habe ich schon gespoilert.
Ja, scheiße. Das ist doch dumm.
Also es ist wirklich... Und auch hier, keine Dialoge nötig. Mhm. Es wird nicht gesprochen.
Stimmt, krass.
Bis Minute 8 wird einfach nicht gesprochen. Da wird der Song gespielt, der wird ein bisschen ausgesetzt. Dann kommt natürlich auch noch der Fight zwischen Carla und der Leopardin. Man weiß es nicht, was es jetzt ist. Und bis dahin ist einfach alles nur von Phil Collins. Ja. Und der ganze Soundtrack, wir haben es ja schon mal gesagt, wann waren das? Haben wir in den 90ern darüber gesprochen?
Ich habe keine Ahnung.
Ist ja von ihm einer der besten Disney-Soundtracks, finde ich, überhaupt. Und den hat er ja nicht nur auf Englisch damals gesungen, sondern auch auf Deutsch, auf Spanisch, Italienisch, Französisch. Wow. Und auch wie beide gezeichnet sind, wie alle drei gezeichnet sind, finde ich so, das nimmt mich richtig mit. Ich fühle mich, das ist so warm. Es gibt mir ein richtig warmes Gefühl.
Voll. Ich habe damals auch immer auf dem PC Tarzan gespielt.
Ja.
Kannst du das auch?
Ich habe es nur ein paar, wir hatten es nicht zu Hause. Ach so. Wenn ich bei irgendjemandem zu Gast war, habe ich es mal gespielt. Ja,
das war richtig geil. Es hat so einen Bock gemacht.
Ja.
Richtig schön.
Anton Zetterholm hatten wir ja auch schon mal als Podcast in der 10. Folge. Der hat ja lange Tarzan im Musical gespielt. Und Anton, ganz liebe Grüße an dich und herzlichen Glückwunsch, denn er ist wieder Vater geworden.
Ach, krass,
hat vor einigen Tagen gepostet, dass der zweite Sohn zur Welt gekommen ist. Er ist ja mit Musical-Darstellerin Harriet Jones verheiratet und die haben schon einen Sohn und jetzt Anfang April der zweite. Und auch, verrückt, musikalisch gab es ein neues Baby. Beide haben ein Album rausgebracht, For Good heißt es.
Ist ja krass.
Jetzt habe ich es online nicht gefunden, weil man es wohl nur bestellen kann. Dann kriegt man eine CD.
Aha, wirklich? Okay, das ist ja verrückt.
Ja, also wenn ich es bis Redaktionsschluss noch finde, werde ich es euch natürlich verlinken, das komplette Album. Aber ansonsten Mazel Tov.
Mazel Tov, ja. Frage.
Ja.
Wenn wir jetzt Coco und Tarzan gegenüberstellen, was ist trauriger?
Kann ich
dir
nicht.
Und du musst dich entscheiden.
Dann würde ich trotzdem für Tarzans Eltern.
Krass.
Ja, weil ich damit aber auch gestern schlafen gegangen bin.
Ich wollte gerade sagen, oder ist das so eine Art Ego-Nummer oder Stolz?
Nee, weil ich bin gestern damit schlafen gegangen. Das war für mich die Platz 1, das war für mich die ganze Zeit Platz 1 und es wäre jetzt komisch, wenn ich da jetzt auf einmal Coco mit reinbringen würde, nur weil du es jetzt gesagt hast. Und nee, nur weil ich das vergessen habe, weil wäre das für mich auf der 1, wäre es mir sofort eingefallen. Das will ich meinen. Muss mir da ja treu bleiben einfach.
Das macht Sinn.
Deswegen.
Oh, für mich war das sofort. Coco war für mich sofort der erste Gedanke.
Aber es ist eine tolle Top 3 für mich. Ich kann mit der Top 3 komplett leben.
Ja.
Und bin ganz doll froh, dass ich dich mit Tarzans Eltern echt nochmal überraschen konnte.
Ja, hast du. Was für eine Überraschungsfolge.
Ja. Liebe Gäste, jetzt seid ihr natürlich gefragt. Wir hoffen, ihr habt bis hierhin durchgehalten. ich hoffe, es sind nicht ganz so viele Taschentücher jetzt verbraucht worden. Ihr könnt uns ja gerne mal Bescheid sagen. Wie geht's euch denn jetzt nach den letzten anderthalb Stunden? Und ganz wichtig natürlich, wie seht ihr denn das Ganze?
Mhm.
Ja? Habt ihr vielleicht ein ganz anderes Ranking? Denkt ihr, oh mein Gott, wie könntet ihr das und das vergessen? Wie gesagt, ist es ja unsere Meinung. Mhm. Deswegen interessiert uns ganz doll, was ihr denn dazu sagt. Schreibt es uns einfach wirklich gerne. Weil das Thema ist ja einfach unendlich. Da gibt es ja so viele, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten in unserer Emotionalität.
Ja, bin ich auch sehr gespannt.
Schreibt es uns. So, ich würde sagen, wir brauchen ganz viel positive Vibes jetzt und ein bisschen was Buntes und was Schönes. Und das gibt es jetzt hier.
This News.
Ja, Schari-Pari-Tipp gab es schon am Anfang. Jetzt gibt es hier natürlich die This News für euch. Und Ich freue mich so, weil ich richtig hooked war, tatsächlich, als ich das gesehen habe. Es gibt nämlich eine neue Disney-Kollektion von Essence und Catrice. Mhm. Und da bin ich ja voll angefixt.
Ja.
Ich habe auf Instagram schon so viele Stories gesehen, weil einfach dieses Packaging, also die Verpackung, immer so toll ist. Mhm. Also alleine das ist schon ein Grund für mich, das zu kaufen. Und wenn ihr Disney-Fan seid, sowieso. Es gibt nämlich eine neue Disney Classics Limited Edition, die heißt Sister Love Kollektion. Gibt es unter anderem bei Rossmann, bei DM oder natürlich auch online. Und unter dem Motto steht das Ganze 10 Wild Together. Inspiriert von tierisch wilden Freunden, wie zum Beispiel Bambi ist dabei, Dumbo, Marie. Genau, Susi, Patch, also richtig, richtig süß. Und diese Auswahl, also da bin ich richtig gecatcht. Es gibt Lidschattenpaletten und da sind nicht so zwei, drei Farben drin, sondern das ist wirklich eine richtige Palette. Es gibt so tolle Farben, die gibt es unter anderem von Dumbo auch. Da ist so ein geiles Gelb drin. Also da habe ich mich auch direkt verliebt. Ich habe gestern am Wochenende mal bei Rossmann ein bisschen geguckt. Dann gibt es von Susi eine Palette. Also es gibt ganz viele verschiedene Eyeshadow-Paletten. Es gibt einen Bronzer. Es gibt einen Highlighter, es gibt Rouge, Lipgloss, alles fürs Gesicht. Und, das finde ich richtig cool, wir kommen ja alle jetzt in Richtung Sommer, es gibt Sprays und Mousse, so ein Self-Tan. Dazu gibt es auch noch so einen Selbstbräuner-Handschuh, Body, Butter und Scrub. Ist das krass? Es sieht geil aus.
Schön, ich guck mir auch gerade an.
Ne?
Parallel, ja.
Also das Packaging ist immer wieder toll.
Voll.
Es ist natürlich so, es ist limitiert. Das heißt, was weg ist, ist weg.
Und vor allem gehen die auch immer schnell weg, ne?
Es ist ganz furchtbar.
Ja.
Da gehst du einmal kurz zu Rossmann, denkst du so, ach, guck mal, schön. Gehst nächsten Tag nochmal hin, weil du denkst, jetzt kaufst du was, ist meistens immer alles weg. Aber Freunde, kurzer Spoiler, kurzer Teaser.
Könnte sein, dass wir da was im Petto hätten.
Genau, wir arbeiten gerade dran.
Wir arbeiten dran.
Um euch natürlich auch.
Sieht sehr gut aus.
Ja, es sieht sehr gut aus und auch nach sehr viel.
Nach sehr, sehr viel, ja.
Aber wenn ihr jetzt schon reinhört, also wenn ihr jetzt gerade die Folge hört, dann checkt auch gerne einmal online das Ganze aus. So, schön. Haben wir doch noch was Buntes gebracht hier am Ende. Ne?
Super.
Ja. War trotzdem ganz schön traurig heute.
Finde ich auch. Aber auch schön. Es waren auch, wir haben ja immer wieder gesagt, Mensch, das ist aber ein schöner Tod.
Ist schön, wie du es positiv jetzt nochmal auffangen möchtest.
Ich bin nach hinten nochmal so ein bisschen nach oben raus.
Ja, ja, ne? Na klar. Ja, aber ansonsten hoffen wir natürlich, die Folge hat euch gefallen und sind wie immer ganz dankbar für euer Feedback, nicht nur zur Folge, sondern natürlich auch zum Podcast generell. Und wie am Anfang schon gesagt, es ist echt richtig wichtig und wir freuen uns ganz doll über alle Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcast, weil das unterstützt natürlich den Podcast sehr dolle. Hat das Sinn gemacht?
Ja, ich glaube schon.
Genau. Folgt uns gerne auf Instagram. Mhm.
Schreibt uns vor allem gern bei Instagram.
Ja, um auch nichts zu verpassen.
Genau.
Folgenbilder, Stories, alles.
Siehst das.
Seid einfach dabei.
Ja.
Kommt rein in unseren Club.
Mittendrin statt nur dabei.
Ja, mit Shari, ihrem Geist, mir, mit meinem imaginären Freund.
Hatte der einen Namen?
Ja, ich weiß nicht mehr. Wieso hatte?
Ist der immer noch da, ja?
Hey, steht
meintest du es ernst?
Das ja.
Okay.
Weiß nur nicht mehr, wie er heißt. Tut mir leid. Mal gucken. So, dann du bist jetzt im Urlaub.
Ja.
Ja.
Ich bin jetzt in Dänemark.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke. Wird voll schön.
Ja, ich wünsche dir viel Glück beim Wetter auf jeden Fall. Ne? Ist ja gerade April, ist echt ein bisschen heftig.
Ja, aber wenn nicht, ist es nicht so schlimm, weil das halt so ein Haus mit Sauna und Pool. Und
ja, wir unterbrechen dann den Podcast hier. Wir wünschen Shari einen wunderschönen Urlaub. Ich bleib hier in Berlin. Ich halte die Stellung, genau. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja.
Bis dann.
Au revoir.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.